Dominik, geil, dass du da bist. Ich hatte es gerade vorab erzählt, deswegen habe ich gesagt, jetzt warten wir mal, bis die Kameras an sind, sonst starten wir schon den Podcast, ohne dass wir drehen, wortwörtlich. Wir haben uns vor circa 2, 2,5 Jahren kennengelernt in Metzingen
Ja.
bei einem Event. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht wirklich, wer du bist. Du bist mal hin und wieder mit deinen Videos so in meinem Feed aufgetaucht, aber ich konnte das nicht so richtig greifen. Und dann bist du proaktiv an einem Abend auf mich zugekommen. Und wir haben Nummern ausgetauscht, was ich vorgestellt. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass du der Goldbaba schlechthin in Deutschland bist. Ich fand, so, du bist auf mich zugekommen, warst ein super sympathischer Typ mit deiner Frau, sehr bezaubernd. Haben wir so nicht viel dabei gedacht. Nach dem Abend, weil da waren ja echt viele Eindrücke, die auf mich draufgeschlagen haben, habe ich kurz recherchiert und dachte so: Alter, wer ist der Typ? Was macht der? Weil ich komme so aus der Immobranche und das war ja so damals so das Einzige, was ich gecheckt habe, so, ne, in meinem damaligen Horizont. Und dann habe ich so gemerkt, ey, der Typ, was macht der mit Gold, Alter? Das ist ja völlig geistesgestört. Seitdem haben wir uns auch nicht mehr gesehen, aber wir haben uns sehr oft
Das
gehört.
stimmt, ja. Es war ja auch, es ist ja auch viel vorgefallen in den letzten 2 Jahren.
Ja, vor allem auf meiner Seite, wobei auch auf deiner Seite.
Ich glaube,
Du bist ja auch sehr medienbeliebt.
ja.
Dann gab es so, haben wir uns hin und wieder mal gehört. Und dann hast du immer wieder mal gedroppt, weil du machst ja auch viel online, also fast ausschließlich online. Bist du aktiv? Du hast jetzt nicht so diesen klassischen Degussa-Goldladen oder keine
Hatten wir
Ahnung.
mal, ja. Komme ich eigentlich her aus der Ecke, ja.
Ah, ist das
Ja,
so?
ja.
Hast du eigentlich die Firma von deinem Papa
Nein, nein, wir haben
irgendwie
die gemeinsam aufgebaut.
2009?
Ja, 2010 eigentlich, ja.
Okay, krass. Ist Papa noch aktiv bei dir?
Ja, das ist so die graue Eminenz im Hintergrund. Also, ich sag mal, es ist natürlich schön, wenn man auf 30 Jahre Unternehmerleben und Erfahrung zurückgreifen kann, aber er ruht sich da heute aus und lässt die jungen Wilden machen und ich bin da auch sehr dankbar drum. Also, ja.
Der Moment, wo ich dachte, wenn ich mal einen Podcast starte, dann muss ich dich unbedingt bei mir sitzen haben, war, ich habe es gerade gesagt, ich stand im Lidl am Einkaufen. Und wir haben uns so geschrieben parallel und dann sagst du mir mit einem Live-Webinar eins und du machst davon, glaube ich, vier große im Jahr, wenn ich nicht ganz
Jeden
falsch
Monat,
liege.
ja.
Ah, mittlerweile jeden Monat, okay. Mit einem Webinar, ich werde jetzt die Zahl nicht droppen, machst du Millionen Umsätze. Und das war so, wo ich dachte so, warte mal ganz kurz, will der mich jetzt gerade komplett auf den Arm nehmen? Warum sage ich das? Weil da draußen im Internet gibt es so viele Hyopies, die machen nicht mal ansatzweise das, was du mit einem Live-Webinar machst und spielen den Dick Max. Und eine Sache habe ich beobachtet in deinem Content die letzten 2 Jahre, seitdem wir uns jetzt kennen und ich die Folge ist, du flexst gar nicht mit deinem Geld und deinem Umsatz.
Ja.
Warum? Du hättest ja allen Grund, wirklich richtig auf die Kacke zu hauen bei dem, was du verdienst, aber irgendwie gefühlt, das Einzige, worum es sich bei dir dreht, ist Finanzen, was passiert da draußen? Wie sieht die wirtschaftliche Lage aus und wie sieht die politische Lage aus? Und da gibst du richtig Vollgas.
Tatsächlich, ja. Also ich kann dir die Frage recht einfach beantworten, denn die Frage wird dir auch immer von den, sagen wir mal, Altmedien gestellt. Tatsächlich ist es für mich in diesem Land mittlerweile der Punkt oder ist der Punkt erreicht, wo ich das Gefühl habe, dass es an der Zeit ist, dass diejenigen, die eine Stimme haben, auch laut werden und die Probleme laut machen. Und das war für mich so vor etwa 3, 4 Jahren der Wendepunkt, als die Pandemie losging und ich gemerkt habe, hey, was geht hier eigentlich ab? Du darfst nicht mehr ins Restaurant, du darfst nicht mehr dies, du darfst nicht mehr das. Und ich bin ein unheimlich freiheitsliebender Mensch. Und wir kommen eigentlich aus dem klassischen Edelmetallhandel. Also viele wissen es nicht, aber wir haben begonnen rein mit 2 Filialgeschäften, wo du gegen Geld dein Gold kaufen konntest. Und dann hat sich der Gesetzgeber irgendwann ausgedacht, diese Bargeldgrenzen Stück für Stück zu senken, mit denen du eben Bar Gold kaufen kannst, also einfach gegen Cash. Und irgendwann war die Grenze dann bei 1.999 Euro. Und darüber müsstest du dann irgendwelche,
Melden.
genau, also melden, ja, aber auch du müsstest halt jegliche Hosen runterlassen, woher hast du das
Nachweisen, woher kommt
Geld
diese
und so
Kohle?
weiter. Und auf dem Bankkonto ist es halt also es ist, ja, viel einfacher nachzuweisen, dass das Geld eben aus einem sauberen Kreislauf stammt. Und der Online-Umsatz ist halt immer weiter gewachsen und der Umsatz im Bargeschäft hat sich zwar gut gehalten, aber der Aufwand ist viel größer geworden. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, wo möchten wir hin? Und wir sind natürlich im Online-Game sehr stark, du hast es ja schon gesehen und hast es auch gesagt. Wir sehen uns nicht nur als rein Edelmetallhandel, sondern auch als E-Commerce-Plattform und als Marketingunternehmen. Also etwa ein Drittel meines Unternehmens ist wirklich rein auf Marketing aufgebaut. Wir haben ein großes Videoteam, wir haben ein großes Grafikteam, wir haben aber auch Eventmanager. Also wir haben eine sehr eigene Struktur, anders als es der klassische Edelmetallhandel hat. Und das war der Kickoff, uns zu sagen, wir fokussieren uns rein auf den Online-Markt, um das Ganze auch global über die Schweiz, UK und jetzt dann auch im nächsten Schritt bis in die USA auszubauen. Und warum ich demütig bin, ist, weil ich glaube, keiner hat was davon, wenn man darüber redet, dass es einem finanziell gut geht, sondern das ist was, ich finde das auch so die schwäbische Einstellung, dass man eher für sich hält und vielleicht auch mit dem Geld Gutes tut. Ja, man muss da aber auch genauso wenig drüber reden wie über den Besitz, den man hat. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich da sehr demütig erzogen wurde und auch einen Tiefschlag in meinem Leben hatte. Da reden wir bestimmt nochmal drüber, meinen gesundheitlichen Tiefschlag. Der hat mich einfach so geerdet, dass ich verstanden habe, dass ich hier eine höhere Aufgabe für mich persönlich sehe. Und der folge ich. Und deswegen glaube ich, wird es keinem helfen zu flexen, wie du es nennst, wie gut es einem geht oder wie schlecht. Sondern ich habe eine warme Mahlzeit auf dem Tisch, bin dankbar und glücklich. Ja?
Hast du irgendwas in der Richtung studiert oder irgendwie Gymnasium hinter dich gebracht oder irgendeinen höheren Schulabschluss, um solch einen erfolgreichen Weg monetär gesehen hinlegen zu können?
Ich bin sehr, sehr früh, dadurch, dass ich in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen bin und mein Vater mir das auch immer vorgelebt hat. Man kennt das vielleicht, der Papa kommt nur am Wochenende oder ist nur am Wochenende zu greifen, sonst eigentlich rund um die Uhr am Arbeiten. Aber es war immer mein großes Vorbild, weil ich gesehen habe, er gibt alles für die Familie und uns geht's gut. Ja, wir waren jetzt nicht im überdurchschnittlichen Bereich oder uns ging es auch nicht besonders schlecht, aber er hat es geschafft, uns im Laufe des Lebens einen sehr guten Lebensstandard zu arbeiten, mit Fleiß, mit ehrlicher Arbeit. Und das war für mich die Inspiration, schon früh in die Selbstständigkeit zu gehen. Also ich habe bereits mit 14 begonnen, Fahrräder zu verkaufen. Also damals Cube, die Marke sagt dir vielleicht was, ja, über den Generalimporteur, über drei Ecken, dann auf Ebay, habe dann erst auf Ebay diese Dinger vertickt und dann habe ich
mit damit... Mit 14?
Ja, weil es einfach, ich habe gemerkt, du hast ein Produkt, das Produkt möchte jeder haben, ich habe eine gute Quelle, warum biete ich es nicht an? Und warum so früh? Weil ich schon recht früh auch mein Kinderzimmer irgendwann, also ich habe dann gemerkt, so eine Lego-Burg brauchst du halt nicht mehr mit 10 oder 11 oder 12. Die habe ich bei Ebay eingestellt und habe festgestellt, ja, verdienst ein bisschen Geld mit. Und davon habe ich mir dann andere Dinge gekauft, die ich wieder verkaufen konnte. Also dieser Handel war eigentlich schon immer da. Und dann habe ich eine Eventagentur gegründet, da war ich 16, das war 2006, 2007 so rum. Und dann haben wir begonnen, größere Veranstaltungen zu machen. Da habe ich gemerkt, wenn du Menschen bewegen kannst, also wenn du Menschen emotionalisieren kannst, die auf eine Veranstaltung kommen und mit einem Lächeln nach Hause gehen, das macht mich glücklich. Aber gleichzeitig war das Geschäftsmodell für mich schwierig für die Zukunft handelbar, weil du baust immer wieder was Neues auf. Mhm. Und dann beginnt eben wieder der Tag Null, wo du wieder von Null starten musst. Und das war so das, was mich im Online-Geschäft auch gereizt hat, dass man dort eben sich eine Marke aufbauen kann und Menschen, wenn sie glücklich sind, immer wieder zu dir kommen. Und dann kam im Jahr 2009 mein Vater auf mich zu, nachdem ich hatte dann schon eine Karriere, hat mich gefragt, welchen Werdegang ich hatte. Ich habe Abitur gemacht, Wirtschaftsabitur, war bei Daimler, war im Sales, habe dort aber auch Backoffice-Aufgaben gemacht, habe dann sehr schnell Karriere gemacht dort und dann kam der Anruf, als mein Dad fragte, ob ich nicht mit ihm gemeinsam eine verrückte Idee umsetzen möchte und zwar, ob wir einen Online-Shop aufbauen im Goldhandel. Dann habe ich gesagt, gut, ruf mich mal wieder an, wenn du bei Sinn bist. Und der hat es ernst gemeint, der hat einen kleinen Online-Shop von einem Entwickler aufbauen lassen, hat dort eine Münze eingestellt und ich glaube, nach 3 Wochen hat dann irgendwann mal einer die Münze bestellt, weil die Preise teurer wurden und er vergessen, die Preise anzupassen. Also es war eigentlich viel zu günstig. Aber das war der Proof, dass du online Gold verkaufen kannst, dass dir auch jemand das Geld dafür überweist und dass du es ihm mit der Post zuschicken kannst und dass da tatsächlich ein Bedarf im Markt war. Und so hat unser Geschäft im Jahr 2010 begonnen, dass wir uns hier auf die Reise begeben haben zu einem der größten Goldhändler Europas. Ja.
Einem der größten Goldhändler Europas mittlerweile. Ja. Das ist ja irre. Also das Kranke ist ja, du redest ja davon, dass ihr ja angefangen habt mal mit einem Online-Shop 2010 mit einer Goldmünze. Mittlerweile ist der Online-Shop etwas größer. Mhm. Und du hast ja auch schon so Kooperationen mit anderen Leuten gemacht in der Vergangenheit. Hatten wir es letztes Jahr, glaube ich, davon. Hast du gesagt, dass du hast auch mit Marc Gebauer
ja.
zum Beispiel.
Eine Münzkollektion rausgebracht, die richtig durch die Decke geschossen ist.
Genau.
Was krass ist, ist ja auch, du hast ja über 500.000 Abonnenten, die dir folgen. Ich glaube, der größte Teil auf YouTube.
Genau, YouTube ist unsere Plattform. Also für mich ist YouTube auch Teil meines Lebens, würde ich heute sagen.
Ja?
Ja, weil, also ich glaube, seit 11 Jahren ununterbrochen, es gab keinen Tag, an dem ich kein Video gedreht habe.
Ein langes YouTube-Video?
Jeden Tag. Und meistens 3 oder so. Die aber nicht alle bei YouTube kommen, teilweise dann auf anderen Social-Media-Plattformen, aber YouTube wird jeden Tag gefüttert. Mit Content.
Das ist jetzt ein interessanter Ansatz. Warum? Weil ja viele Leute kommen und sagen, ja, jetzt bist du doch schon so bekannt, warum machst du noch so viel Gas? Warum gibst du noch so viel Gas auf Social Media?
Mhm.
Jetzt sag ich das mal ganz unvoreingenommen und mein Ego lege ich ja sowieso immer zur Seite. Du spielst ja gefühlt in einer ganz anderen Liga als ich.
Das weiß ich nicht.
Das weiß ich. Du bist ganz woanders, was deine Umsätze angeht und dein Erfolg. Aber eine Sache machst du trotzdem, was ich jetzt raushöre, du produzierst jeden Tag mindestens 1 bis 3 Videos.
Die mache ich aber tatsächlich nicht aus dem monetären Interesse zu sagen, dass YouTube die Quelle ist, die uns direkten Umsatz bringt, sondern die mache ich einfach auch, um unsere Marke weiter auszubauen.
Also sprich das Branding.
Genau. Also ich sehe YouTube, natürlich hast du bei YouTube Werbeeinnahmen und also ich habe Freunde in meinem Umfeld, die verdienen auf YouTube auch 6-stellig im Monat mit ihren Werbeeinnahmen. Und bei uns sind die Einnahmen auf YouTube ich kann es ja offen sagen, zwischen 20.000 und 30.000 Euro im Monat. Wir hatten auch mal Monate, da waren es 40.000 oder 50.000 Euro. Es gab auch Monate, die sind schlechter. Aber die Werbeeinnahmen fließen direkt in unser Marketing-Team. Also du zahlst davon ja Mitarbeiter und Equipment und ein teures Studio.
Aber trotzdem ist es ja so, Branding-Maßnahmen
genau.
Am Ende des Tages führen ja dazu, wenn sich der Kreis schließt, dass du hier wieder mehr Umsatz machst. Oder dass du Umsatz machst als solches.
Genau, dass du natürlich wahrgenommen wirst. Also es gab vor etwa, ich glaube, einem halben Jahr eine Studie einer großen Vergleichsplattform. Da haben die halt rausgefunden, dass wir in der Markensichtbarkeit auf Platz 1 in Deutschland stehen. Vor Degussa, vor Pro Aurum, vor den namhaften
Händen. Im Bereich Gold?
Genau, also für Edelmetalle. Und da war ich selbst erstaunt, weil ich natürlich weiß, was für Budgets in anderen Unternehmen stecken. Und scheinbar funktioniert der Weg. Und das war ja auch der Grund, warum ich vor 11 Jahren gesagt habe, ich möchte die Produkte zeigen, ich möchte die Themen zeigen, ich möchte mit den Menschen offen drüber reden, welche Probleme ich gesellschaftlich sehe, um dann auch mit Gold und Silber Lösungen zu bieten. Also ich mache da ja keinen Hehl draus. Ich bin natürlich auch in andere Assets investiert. Also ich sage auch, dass ich Krypto besitze, dass ich Bitcoin besitze, schon seit ja fast mittlerweile, was haben wir, seit über 10 Jahren, ja, seit 11 Jahren. Immobilien, Aktien und so weiter, das gehört alles ins Portfolio. Aber ich sehe mich halt als der Goldexperte, der den Menschen einen einfachen Einstieg bieten kann, ohne großes Fachjargon und das ganze Thema allzu komplex zu machen. Weil ich glaube, Gold muss Mainstream werden. Wir haben Gold auch schon viel mainstreamiger gemacht. Wir haben auch Jugendliche, wir haben auch ältere Damen, ältere Herren aus allen Altersklassen, die kommen und sagen, ich beginne mal mit der ersten Goldmünze. Und wenn du dann so ein Ding in der Hand hältst, schade, dass ich nichts mitgebracht habe, dann ist die Magie da. Und dann ist das ein Selbstläufer, weil jeder, der das anfasst, der weiß, da ist was Besonderes. Und es gibt dir halt auch eine gute Sicherheit, dass du in der Zeit wie heute eben mobil bist. Also es ist ja ein mobiler Fluchtwert, wenn man so möchte.
Mhm.
Und das ist wahrscheinlich
zumindest mobiler als Immobilien, ja.
Ja, genau.
Weil ein Haus kannst du ja nicht kurz mitnehmen ins Ausland, wird schwierig.
Das stimmt, ja. Deswegen Immobilien, ja.
Ja, krass. Also für mich bist du auch tatsächlich so der Sichtbarste im Bereich Edelmetalle.
Ja.
Und ich glaube, ich sehe da so ein bisschen Schnittstellen zu mir, mit dem, was ich ja angefangen habe vor knapp 5 Jahren, als ich Immo-Tommy wurde und ich Immobilien-Mainstream gemacht habe, ein Stück weit. Dass du eine Art Pioniersarbeit geleistet hast. Gold in der Masse zu etablieren.
Absolut.
Weil ich glaube, auch wie in meinem Bereich, ich gehe einfach von mir aus, bevor ich angefangen habe mit Immobilien, so dieses typische Schubladendenken, gehe ich davon aus, dass die Masse denkt, ah, das ist nur den Reichen vorbehalten, Gold zu haben oder Gold zu kaufen.
Ja, aber das ist, also ja, wir haben das publik gemacht, wir haben... Ich meine, wir erreichen im Monat zwischen 15 und 25 Millionen Menschen über YouTube. Und du kennst das ja auch aus Instagram und aus anderen Kanälen. Also ich würde sagen, unique people, also einzigartige Zuschaueraufrufe von einzelnen Personen, da erreichen wir wahrscheinlich 10 Millionen Menschen im europäischen Raum im Monat. Und rein über die organischen Videos.
Ich wollte gerade sagen.
Es gibt ja noch andere Quellen. Und wenn du das lange genug tust, genau wie bei dir, dann machst du Menschen natürlich auch aufmerksam auf ein Thema. Und ich halte Gold und Silber als Investment oder auch als Vermögensschutz als essentiellen Bestandteil. Also ich habe in der Schule nie ein Wort, in meinem gesamten schulischen Werdegang, auch nicht in meinem Wirtschaftsabitur, wir haben nie ein Wort über Gold und Silber gesprochen. Ja? Und ich habe mir die Frage gestellt, okay, wir reden über Immobilien, wir reden auch über Aktien, aber warum spricht keiner über Gold und Silber? Und im Laufe meiner Karriere habe ich natürlich auch feststellen dürfen, dass gerade die Vermögenden alle Gold und Silber besitzen. Also warum spricht da keiner drüber? Ist das, darf man nicht über Gold und Silber sprechen? Ja? Und das war so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt gehe ich mal genau in die entgegengesetzte Richtung, auf die Einbahnstraße und fahre mit Vollgas in die andere Richtung und schau mal, wann mir der Erste entgegenfährt. Und das passiert heute natürlich regelmäßig auf Ebene der Medien, aber darum geht es mir gar nicht, sondern ich glaube, damit holst du viele, viele Menschen ab und sensibilisierst sie für ein Thema, das heute wirklich für jeden einen Einstieg bietet. Du kannst ab 10 Euro ab 5 Euro beim Silber beginnen und beim Gold bist du auch ab 20 Euro mit den kleinsten Stückelungen dabei. Natürlich muss man wissen, dass je kleiner eine Stückelung, desto höher der Aufschlag ist. Aber für jemanden, der sagt, ich habe nur 100 Euro oder 50 Euro, hast du eben auch schon eine Einstiegsmöglichkeit und das macht es, finde ich, so attraktiv. Also es ist jetzt nicht wie eine Immobilie, bei der du meistens einen großen Betrag investieren musst, sondern du kannst schon sehr, sehr niedrigschwellig einsteigen. Und das finde ich bei Gold und Silber eben sehr spannend.
Du redest vom Thema Kapitalschutz.
Ja.
Das finde ich sehr, sehr interessant, weil die meisten Menschen da draußen wissen, glaub ich, gar nicht, dass früher der Dollar an Gold gekoppelt war.
Mhm.
Das dürftest du sicherlich
wissen. Ist mir auch neu. Nein, Spaß.
Zum Thema Währungsschutz war ja früher der Dollar an Gold gekoppelt.
Ja.
Es gab immer einen Gegenwert.
Genau.
Und irgendwann gab es diesen Gegenwert nicht mehr, dann stand dann auch auf dem Schein drauf, in God we trust.
Ja, also was eine Lüge ist, ist, dass früher drauf stand, in Gold, also ich muss das vielleicht kurz so ein bisschen geschichtlich erklären. In den USA gab es bis 1971 ein Goldverbot und das kam, weil man den Dollar ans Gold gekoppelt hatte. Mhm. Was war der Hintergrund? Der Hintergrund war, man wollte ein stabiles Währungssystem schaffen. Und das konnte man nur, wenn die Menschen das Vertrauen in die Währung behalten. Und der Gegenwert für einen Dollarschein war dann auch ein Stückchen Gold bei der Zentralbank. Die Auslieferung war den Regierungen und den Staaten überlassen. Aber in dem Fall Deutschland und Frankreich haben eben gegen Ende der 60er Jahre erkannt, dass es Sinn machen könnte, sich ein bisschen was von dem Gold ins eigene Land zurückzuholen. Und als das Überhand nahm, haben die Amis dann 1971 den Stecker gezogen und haben den Dollar wieder entkoppelt vom Gold. Und das hatte auch damals noch mit dem Vietnamkrieg zu tun, der finanziert werden musste und so. Aber long story short, wir hatten eigentlich über diesen Zeitraum des Bretton Woods Abkommens keinerlei Inflation. Also der Dollarpreis stand bei etwa 34 Dollar über mehrere Jahrzehnte. Und an dem Tag 1971, als man diesen Stecker gezogen hat, begann der Goldpreis erstaunlich stark zu steigen von 34 Dollar heute auf über 3.500 Dollar. Also wir sind auch gerade jetzt, während wir hier sitzen, auf Allzeithoch.
Und mal wieder?
Mal wieder. Das ist natürlich phänomenal, auch für die Investoren, die das schon 2000 oder vielleicht auch schon 1970 erkannt haben. Aber die Reise beginnt gerade erst. Und was hier passiert ist, und das muss jeder Anleger wissen, der Goldpreis steigt nicht. Das Einzige, was passiert ist, dass unsere Kaufkraft der Währung jeden Tag an Wert verliert. Also wenn man mal den Spieß umdreht und sagt, Gold ist die Nulllinie und der Dollar oder der Euro werden an Gold bemessen, dann fallen die eben permanent. Und das ist der Blickwinkel, den ich eigentlich auf die Welt habe. Ich bemesse alle Assets, auch Immobilien, auch Aktien, auch Fiat, auch Bitcoin in Gold. Bitcoin hatte da eine außergewöhnlich gute Performance, muss man dazu sagen. Aber alle anderen Assets außer Immobilien in Ballungszentren haben tatsächlich gegen Gold abgestunken. Auch der S&P 500 hat schlechter performt als Gold seit 1999. Und deswegen ist für mich Gold nichts anderes als ein Kaufkraftschutz. Ich kaufe Gold also nicht, um damit schnell reich zu werden, sondern, und vielleicht ist das auch die Antwort darauf, warum ich damit nicht flexe, weil mir geht es rein um Vermögensschutz, um Vermögenserhalt, um Kaufkraftsicherung. Ich kaufe mir ein Stück, das meine Lebenszeit speichert und das ich in mehreren Jahren wieder einlösen kann mit derselben Kaufkraft, wie ich sie heute habe. Und ich sage, in der heutigen Zeit geht es viel mehr um Vermögensschutz als um schnelle Renditen, weil es wird einen Punkt in der Geschichte geben, darüber habe ich auch dieses Buch geschrieben, an dem 98% der Menschen ihre Ersparnisse verlieren werden. Jetzt kann jetzt jeder Zuschauer sagen, das klingt aber dystopisch. Das wird derzeit vorbereitet und ich bin der festen Überzeugung, dass wir diesen Moment auch in den nächsten Jahren erleben werden. Die Hintergründe dafür können wir auch gerne noch diskutieren.
Warum interessiert dich das Vermögenswohl deiner Mitmenschen?
Also es interessiert mich erstmal meines.
Ja, das verstehe ich.
Wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, das ich für so spannend erachte, dass ich denke, warum weiß ich das nicht? dann spreche ich auch mit den Zuschauern drüber. Mhm. Meine Frau hat mir irgendwann gesagt, Mensch, du weißt so viel, mich interessiert das aber gar nicht. Ja, sprich doch mit jemand anderem drüber. Ich möchte ein Happy Life. Und dann hat sie gesagt, kauf dir eine Kamera und probier es doch mal mit YouTube aus. Ich,
ist das so?
Das ist eine gute Idee.
Ja, war das die Entstehung?
Das war die Entstehung.
Das heißt, um das jetzt für mich einfach verständlich darzustellen, du warst so interessiert an dem Thema und hast aber auch Bock drauf gehabt, darüber zu reden.
Genau.
Deine Frau hat aber keinen Bock drauf gehabt.
Die hat den ganzen Tag Gold, Silber, Gold, Silber, weißt du. Du willst doch auch mal
abschalten und nicht über...
Aber bei mir dreht's Rädchen halt immer. Und das war der Grund, warum überhaupt YouTube entstand, ja.
Wie alt bist du?
35.
35? Mhm. Scheiße, du bist 7 Jahre jünger als ich. Okay, abgefahren. Das heißt, du hast vor 15, du hast mit 20 angefangen, das Unternehmen mit deinem Vater zu gründen. Mhm. Wo ich noch gefeiert habe, damals und Alkohol gesoffen, warst du schon auf...
Das habe ich in der Anfangszeit auch noch gemacht, aber irgendwann war keine Zeit mehr, weil ich Pakete packen musste. Ja.
Okay, also es ging dir primär nicht so zu sagen, ey, mir ist das Wohl, das finanzielle Wohl meiner Mitmenschen in erster Linie irgendwie wichtig, sondern du hast halt Bock gehabt, irgendwie was mitzuteilen, was dir auffällt oder was dir vielleicht auch missfällt.
Zu Beginn, und das kann man auch in dieser Historie dieses Kanals nachverfolgen, haben wir begonnen, den Menschen Produkte in die Kamera zu halten. Weil ich habe nirgendwo auf der Welt einen Kanal gefunden, wo jemand sich ein Goldprodukt anschauen kann. Also ich meine, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Goldbarren in der Hand hattest oder eine Goldmünze. Aber ja. Jeder, der das zum ersten Mal hat, der...
Ein Barren noch nicht, aber ja. Münzen schon, ja.
Und dieser Glanz, den kriegst du eben nicht mit einem Foto, sondern mit einem Video transportiert. Und ich habe das erste Video hochgeladen und es hatte dann 15.000 Aufrufe nach wenigen Tagen. Und dachte ich mir, wow.
Organisch.
Ich erreiche 15.000 Menschen organisch mit meiner Leidenschaft. Und dann kam irgendwann so nach dem tausendsten Video, wir haben dann wirklich jeden Tag gedreht, wie ich dir gesagt habe, manchmal auch 20 Videos an einem Tag, weil ich wollte alle Produkte, die ich habe, ins Netz bringen. Ich wollte diese Begeisterung teilen, ja, das war so mein Spirit. Dann schreibt mir einer, ja Herr Kettner, aber Sie haben doch gar nicht verstanden, was Gold ist. Gold ist ein Politikum. Und da dachte ich mir, natürlich wusste ich, was er meint, ja, aber ich kann doch nicht über die Missstände reden, warum Gold und Silber überhaupt Sinn macht. Und dann schreibt der Nächste, was halten Sie denn von der aktuellen Entscheidung Angela Merkels, die Grenzen aufzumachen? Da dachte ich mir so, naja, wenn ich da jetzt drüber rede, dann bin ich ja abgestempelt. Und dann ging das über mehrere Videos. Die Fragen haben sich immer weiter gesammelt.
In den Kommentaren?
In den Kommentaren, bis ich irgendwann gesagt habe, ich beziehe da mal Stellung zu. Und natürlich war das auch die Geburtsstunde des Wachstums des Kanals, weil davor hatten die Videos ein paar Tausend, auch mal 10.000, auch mal 100.000 Aufrufe. Aber viral ging der Kanal erst, als ich dann auch wirklich die Themen, die mir auf der Seele brannten, rausgesprochen habe. Und
auch politische Themen.
Und Gold ist ein Politikum. Das wusste ich natürlich vorher auch schon, denn Gold ist letzten Endes wahrscheinlich das größte Politikum der Welt. Warum besitzen alle Zentralbanken der Welt Gold? Warum sind die größten Goldkäufer der Welt diejenigen, die uns Euro und Dollar als die stabilsten Währungen verkaufen möchten und zeitgleich investieren sie selbst in Gold? Warum werden Kriege ums Gold geführt? Warum gab es im alten Rom schon Kriege ums Gold und so weiter? Also die Geschichte ist ja 6.000 Jahre alt und wir sind jetzt nicht die erste Kultur, die Gold als Vermögensspeicher sieht, sondern seit 6.000 Jahren hat Gold eben diesen Kaufkraftspeicher oder diese Kaufkraftspeicherfunktion aufrechterhalten. Und ich fand das in Verbindung mit den aktuellen Themen, die Menschen wirklich interessieren, bietet eine tolle Schnittstelle, die mich noch mehr interessiert als nur die Münzen. Und als ich dann das erste Video gemacht habe, ich glaube, du hast da auch Erfahrung, kam natürlich dann direkt, boah, wie kann der darüber reden? Ja? Ganz böser Verschwörungstheoretiker. Das Wort war damals noch neu. Ja? Das war gleichgestellt mit...
Ging das nicht mit Corona so los? Ein bisschen
Stück? Ja, diese Begrifflichkeiten gab es schon früher, okay. Ja? Aber da war rechts noch nicht so böse. Und da war auch noch nicht... Nazi hat man auch nicht verwendet. Das war dann wirklich nur ein ganz gewähltes Wort. Im schlimmsten Falle hat man das mal irgendjemand an den Kopf geworfen. Aber es hat sich hochgeschaukelt. Ich glaube, 2015 war so der Startschuss, als die Gesellschaft sich sehr gespalten hat. Als das erste Mal ein großes Thema aufkam, das die Gesellschaft in zwei Lager geteilt hat. Die einen standen mit Schildern am Bahnhof und haben gesagt, herzlich willkommen. Und die anderen haben gesagt, unser Land, das ist das Ende. Da hat Thilo Sarrazin auch sein erstes großes Buch geschrieben, den Millionenbestseller Deutschland schafft sich ab. Und hat dafür böseste Kritik geerntet. Leider 10 Jahre später muss man sagen, er hat mit allem untertrieben. Ja. Und dann kam ja irgendwann 2019 die Pandemie, dann gab es wieder zwei Lager, dann kam der Ukraine-Krieg, dann gab es wieder zwei Lager, jetzt kam der Nahostkonflikt, es gibt wieder zwei Lager, es gibt zwei Lager um Donald Trump. Also die gesellschaftliche Spaltung geht immer weiter voran. Und mit all diesen Themen, ich könnte fast durch die gesamte Epoche, die ich dir jetzt beschrieben habe, sagen, mit all diesen Themen befinden sich die Goldanleger eher auf dem einen Lager und die anderen eben im anderen Lager. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum ist das so? Und wenn du dir die Kundengruppe anschaust, die Gold kauft, was sind das selbst finanziell gebildete Menschen, die entweder unternehmerisch denken, Unternehmer sind oder in Führungspositionen und meist Menschen, die mehr Geld übrig im, zum Leben, also die mehr Geld im Leben übrig haben, als sie zum Leben brauchen. Und das sind nur Menschen, die mit Geld umgehen können, also die finanzielle Bildung haben. Und dann habe ich begonnen, Menschen zu interviewen, wie du es hier auch tust. Und das war für mich so die spannendste Reise. Ich habe dann, ich meine, ich habe Think and Grow Rich wahrscheinlich 30 Mal gelesen und habe mir immer gedacht, wie geil wäre das, wenn du das, was er machst, mit Menschen machen könntest, die sich mit finanziellem oder mit finanzieller Selbstverteidigung, nenne ich es heute, ja, beschäftigen. Und diese Reise, die endet eigentlich nie, weil ich glaube, heute sind es 600, 700 Menschen, die ich interviewt habe dazu. Und alle eint eines, wenn du das Geldsystem verstehst, spielt Gold eine essentielle Rolle dabei.
Jetzt soll ja der digitale Euro eingeführt werden, weil du ja gesagt hast, das klassische Fiat-Geld oder die klassische Währung, wie wir sie kennen, ob es Euro oder Dollar ist, aber jetzt bleiben wir mal beim Euro, weil wir in Deutschland leben oder in der EU. Jetzt soll ja der digitale Euro eingeführt werden als die Rettung schlechthin oder die neue Währungsreform schlechthin. Macht das die Sache irgendwie besser? Weil das große Problem, was wir haben ja vorhin festgehalten, Geld wurde ja an Gold gekoppelt, gibt es ja nicht mehr. Das heißt, du kannst ja Geld beliebig drucken, nachdrucken, wie du es gerade brauchst, ja, ohne Ende in den Zentralbanken der Welt. Und jetzt soll eine Währung digitalisiert werden. Ist das irgendeine Form der Rettung von dem Problem, was wir eigentlich haben?
Boah, das sind viele Fragen in einer. Ich versuch's erstmal sehr simpel auszudrücken und dann können wir vielleicht ein bisschen reinzoomen. Der ganz große Unterschied zwischen dem digitalen Euro und deinem Geld auf deinem Sparkassenkonto ist ja, dass der digitale Euro, der kommt ab Oktober, zum einen die Funktion, die Macht besitzt, das Bargeld abzuschaffen. Warum das so ist, werde ich dir gleich noch erklären. Und zum anderen programmierbar ist und an Bedingungen gekoppelt werden kann. Und das macht einen gigantischen Unterschied. Das heißt, der digitale Euro besitzt die Funktion, zum Beispiel Menschen auszugrenzen aus einem Empfängerkreis. Er kann aber auch Funktionen bekommen, da haben wir uns jetzt einfach mal ein paar KI-Vorschläge geben lassen, wie ein Verfallsdatum. Also dein Geld könnte einfach zum 31.12. des Jahres verfallen, wenn du es nicht verkonsumierst, weil es der Wirtschaft schlecht geht. Da habe ich gesagt, das sind doch Spinner, die sowas erzählen. Und dann haben wir uns einfach mal die Gesetzesentwürfe geholt. Dann saß ich mit meiner Redaktion, ich glaube 4 Tage, in einem Raum. Wir haben da so Flipboards aufgemacht, wie diese Recherchen nach irgendeinem Mörder da draußen. Ja? Und dann haben wir festgestellt, fuck. Also, dass es keiner liest, verstehe ich heute, weil es ist einfach so verklausuliert formuliert, dass du es als Laie...
Dass ein Otto-Normalmensch das gar nicht verstehen würde.
Ich weiß nicht, ob jemand hier aus deinem Umfeld abends zu Hause sitzt und Gesetze liest, wenn er kein Jurist ist. Normalerweise nicht, ja. Und dann ist mir aufgefallen, die planen da etwas, was der Exit für dieses Geldsystem sein soll, das eigentlich mit dem Rücken zur Wand steht. Ich weiß auch nicht, ob das allen Zuschauern bewusst ist, aber seit 2008... verschleppen wir eine ganz schwere Grippe in unserem Geldsystem.
Ja, und die Finanzkrise damals.
Und die konnten wir eigentlich nur mit immer mehr Geld im Umlauf sozusagen vertuschen. Es gab ja dann 2023 im März die Bankenkrise, in der in den USA mit einer kleinen Bank dann sogar der Sturm bis in die Schweiz ging, dass es in der Schweiz dann die Credit Suisse zerrissen hat. Und dann musste es zum zweiten Mal passieren, dass ein deutscher Bundeskanzler auf die Bühne geht. Damals war es Angela Merkel beim ersten Mal. Beim zweiten Mal war es Olaf Scholz, um die Sparer zu beruhigen, dass ja alles in Ordnung sei. Ja, vielleicht erinnerst du dich noch, da ging schon so ein bisschen, man hat das Knistern in der Luft gespürt. Und seit 2000, sage ich jetzt mal speziell 2008, aber im ganz Speziellen seit 2011, laufen Entwicklungen im Hintergrund, dass die Zentralbanken weltweit an einer digitalen Geldlösung arbeiten, dem digitalen Zentralbankgeld. Und das Fiese daran, warum die meisten Menschen noch nicht mal wissen, was es ist, ist, dass wir hier von CBDC sprechen. Also Central Bank Digital Currency. Die Bundesbank hat eine Studie gemacht und hat die Deutschen befragt in ihrer Studie, in dieser Kohorte, wer würde das digitale Zentralbankgeld akzeptieren. Da waren etwa 51%, die es akzeptieren würden. Und es waren circa 25%, die skeptisch waren und 25%, die in einer ablehnenden Haltung waren. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum sind so viele Menschen naiv und dafür? Weil es bringt uns keine Vorteile. Es bringt nur einer Obrigkeit die Möglichkeit, uns zu kontrollieren. Dann bin ich auf meine Reise gegangen und habe festgestellt, in diesem Gesetzesentwurf stehen Möglichkeiten wie Offline-Funktionalitäten. Also so wie du eine Apple Wallet oder eine Android Wallet hast, wirst du eine Offline-Funktionalität bei diesem Geld haben. Du wirst Obergrenzen haben. Also 3.000 Euro sind derzeit definiert, die maximal möglich sind bei der Haltung der Liquidität. Es wird keine Zinsen geben. Es wird programmierbar sein. Du kannst es an Bedingungen koppeln. Programmierbar heißt zum Beispiel auch, wenn du zu viel CO2 verbrauchst. Nur als ein Beispiel. Es wird an Bedingungen gekoppelt. Du hast die Möglichkeit, dass man dich sanktionieren kann. Das ist alles in meinem Buch, habe ich es festgehalten. Das ist alles in den Gesetzestexten Stück für Stück. Und das habe ich auch in die Texte habe ich auch ins Buch gepackt. Stück für Stück beschrieben. Und dann gibt es einen kleinen Absatz, der hat mich dann wachgerüttelt. Und zwar die um es einfach auszudrücken, die Verknüpfung zur digitalen ID ist ebenfalls in diesem Gesetzesentwurf geregelt. Und spätestens als dann Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, in die Show von Maischberger einzog und gesagt hat, ihr Lieben, wir werden im Oktober mit dem digitalen Euro starten und es wird super innovativ und es wird alles zum Besseren, wurde mir klar, jetzt wollen sie quasi dieses Geldsystem in die nächste Ära bringen. Du hast es vorhin Währungsreform genannt. Es ist im Endeffekt eine Währungsreform, wie damals mit dem Dollar. Nur, dass die Menschen eben nicht verstehen, was hier passiert. Man hat dem Dollar das Gold entzogen, die Masse hat es nicht verstanden. Und heute wird dem Geld eine Funktion hinzugefügt, die ganz viele magische Effekte mit sich bringt, sodass wir auch beispielsweise durch die Offline-Verfügbarkeit kein Bargeld mehr brauchen werden. Es gibt keinen Grund mehr, warum es Bargeld benötigt, wenn es eine Offline-Funktion beim digitalen Euro gibt. Und jetzt verbinde einmal dein digitales Geld mit dem, was unser Digitalminister Wildberger ab 2026 in Deutschland einführt, nämlich der Digital ID. Die digitale ID ist wie eine digitale Ausweiskarte, aber digital, die deinen Führerschein, deinen Ausweis, deine Gesundheitsdaten, dann auch deinen Reisepass und natürlich auch den Zugang zum Internet regelt. All das in Verbindung mit dem digitalen Geld, was ja im Gesetz geregelt ist, sind zwei Puzzleteile, die, wenn man sie zusammensteckt, einer Obrigkeit, sage ich jetzt ganz bewusst, die Möglichkeit geben, dich auf jeden Schritt und Tritt zu durchleuchten. Wenn du jetzt dein Smartphone in der Tasche hast, hast du deine digitale Euro-Wallet und du hast deine digitale ID. Und diese Verbindung ermöglicht es eben jemandem, der die Freiheit liebt, so wie ich, auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Und das macht mich nervös. Und zwar nicht nervös, weil ich was zu verbergen habe, sondern weil ich die Freiheit liebe und weil ich glaube, dass diese Instrumente immer dann, wenn es Staaten schlecht geht, missbräuchlich behandelt werden. In China kennt man vielleicht die Videos von TikTok oder Instagram, dass Menschen irgendwo mit einem Auto zu schnell fahren und dann erscheint auf einem großen Bildschirm das Gesicht von dem Autofahrer, der dann halt aufgrund dessen, dass man sein Gesicht über die Kameras analysiert hat und seine digitale ID vorhanden ist, direkt sanktioniert wird. In Dubai wird zum Beispiel das Geld direkt vom Bankkonto abgezogen, wenn du zu schnell fährst. Das funktioniert alles, weil es die digitale ID gibt und weil es letzten Endes auch alles heute vernetzt ist. In Europa haben wir das noch nicht. Und der digitale Euro ist nur ein Paradebeispiel aller weltweit geplanten Währungen, denn die digitalen Zentralbankwährungen sind nicht nur in Europa, sondern um den gesamten Globus herum geplant. In manchen Ländern verpacken sie sich anders wie der Wolf im Schafspelz. In den USA zum Beispiel wird man es über private Stablecoins regeln. Aber dieses Geldsystem ist das, was wir in den nächsten Jahren als die große Innovation präsentiert bekommen werden. Und ich sage noch eine Sache dazu und dann habe ich dir mal meinen Schnelleinblick gegeben. Ich glaube, das wird nicht kommen, indem man den Menschen das auf dem Silbertablett serviert und sie sagen, ich möchte das, sondern es wird durch eine Krise kommen, wie auch immer die aussieht. Und das hat übrigens auch Jörg Kukies, der ehemalige Finanzminister, in einem Zoom-Call bei American Express gesagt. Sie warten eigentlich nur noch darauf, dass eine Krise kommt, um die CBDCs, also das Zentralbankgeld, einzuführen. Und das ist es, warum ich mich hier laut mache, weil ich sage, die Menschen stehen vor einer riesigen Gefahr. Sie stehen vor der größten Enteignung der Geschichte.
Für mich gab es einen Test vor 5 Jahren. Und der hieß Corona. Und diesen Test haben wir mit Bravour bestanden, nur halt in die andere Richtung. Insofern, dass Dinge gesagt worden sind, wie zum Beispiel die Pandemie der Ungeimpften und keine Ahnung, und hast du nicht gesehen, dass wir regelrecht aufeinander losgegangen sind, schon die Menschen, wenn du ungeimpft warst, dass Menschen sich geschämt haben dafür, dass sie sich haben nicht impfen lassen. 2 Jahre lang circa ging das, glaube ich, in Summe, bis dann der Ukraine-Krieg kam und auf einmal Corona komplett verpufft ist.
Wer ist auf der Seite der Russen und wer ist auf der Seite der Ukraine? Du kannst es ja an den 2 Lagern schon festmachen. Du kannst es auch, also nicht auf der Seite, aber wer hat eine neutralere Brille auf Russland und wer hat eine weniger neutrale Brille auf den Krieg? Wer steht eher auf der Trump-Seite und wer steht eher auf der Gegenseite? Ja? Und was ich damit sagen will, diese gesellschaftliche Spaltung, die wir hier erleben, die braucht es, um sowas wie das digitale Geld einzuführen, weil wir werden genau wie hier diejenigen, die sich auf die Seite derjenigen, die sich 15 Mal die Nadel treiben lassen haben, stehen. Und auch derjenigen, die sagen, der Krieg wurde von Putin ausgelöst. Natürlich wurde er von Putin im ersten Schritt ausgelöst. Aber was zuvor passierte, der Regime-Change in der Ukraine und all das, was damit zu tun hat, bis man Putin dahin getrieben hat, dass er sich bedrängt gefühlt hat, um dann den Schritt zu gehen, der ja sogar angekündigt war, wird eben ausgeblendet. Und deswegen sage ich dir ganz offen und ehrlich, diese Tests, die wir da sehen, viele wissen das auch gar nicht. Die Pandemie wurde ja im Oktober zuvor getestet in einem Planspiel, das hieß Event 201, könnt ihr googeln. War übrigens auch Bill Gates und die Johns Hopkins University dabei. Jeder mal Pause drücken, googeln. Event 201, dort hat man ein Pandemie-Planspiel gemacht. Ich erinnere mich noch, als ich dann aus Dubai zurückgeflogen bin am Januar 2019 und die ersten Menschen mir mit Maske entgegengelaufen sind. Ich dachte, was geht denn jetzt ab? Und dann ging das ja Stück für Stück los, ja.
Jetzt habe ich den Faden verloren.
Du wolltest sagen, das war ein Test für dich. Ja,
ja, das war ein Test zum einen und zum anderen. Also, was genau, darauf wollte ich hinaus. Die RKI-Files, die ja geschwärzt worden sind, mhm, zu 99%. Mhm. Wenn noch alles tippitoppi war und alles mit rechten Dingen zuging, warum wurden die ganzen Unterlagen geschwärzt? Warum gingen die geschwärzt?
Warum redest du jetzt mit einem Goldhändler über so ein Thema?
Und jetzt sind wir beim Punkt. Warum rede ich mit einem Goldhändler über so ein Thema? Ich sag dir warum. Ich habe mich ja natürlich auch schlau gemacht über dich. Ich kenne dich ja, ich verfolge ja deinen Content. Und dir wird ja nachgesagt oder vielleicht auch vorgeworfen, dass du Profit daraus schlägst, ein Verschwörungstheoretiker zu sein, / Crash-Prophet. Mhm. Wie stehst du dazu?
Also eins muss man sagen, für diejenigen, die sich in der Pandemie mit der Meinung geäußert haben, wie ich es getan habe, ich habe es ja öffentlich getan,
ja,
die Videos sind alle noch öffentlich.
Ja.
Ich habe mich sehr kritisch gegen gewisse Stoffe geäußert. Ich habe mich sehr kritisch gegen gewisse Maßnahmen geäußert. Ich habe ein Video mit Professor Bhakti gebracht an Tag 1, als er sein Buch rausgebracht hat. Das Video ging innerhalb von 9 Stunden auf 1 Million Aufrufe. Das wurde gelöscht. Mein Kanal wurde gestrikt. Sein Buch wurde aus dem Buchhandel entfernt und zwar weltweit. Und dann dachte ich mir, fuck, ich glaube, du bist der Wahrheit einen Schritt zu nahe gekommen. Warum sonst sollte man ein Video löschen? Warum sonst sollte man ein Buch aus dem Buchhandel? Es kam dann später wieder. Sein Kanal ist übrigens bis heute gelöscht. Und dann dachte ich mir, okay, aber ich bin ja jemand, der will wissen, was dahinter steckt. Dann habe ich eine Begründung geschrieben an YouTube und habe gesagt, liebes YouTube, heute ist das gelöscht, ne? Also ich musste dann so einen Idiotentest machen nachher, wo es dann heißt, sind Sie sich sicher, dass Ihre Antworten damals falsch waren? Sage ich, nein, bitte die Antwort nochmal geben. Ja, okay. Und so musstest du 9 Fragen beantworten, dann war das Ding weg. Long story short, um dir die Angst zu nehmen, dass es dich betrifft, weil das Thema ist heute auch, ich glaube, nicht mehr wirklich heiß. Schlage ich Profit daraus? Ich glaube, ich spreche Themen an, die die Menschen ernsthaft beschäftigen, bei denen sie sich aber oftmals nicht trauen, darüber zu sprechen. Das sind so Esszimmer oder, weiß ich nicht, Ehebettthemen, wo sich vielleicht die Partner dann abends nochmal kurz unterhalten, sag mal, wie siehst denn du das? Oder warum spricht denn eigentlich niemand über den Nahostkonflikt so richtig, was da eigentlich gerade abgeht? Und ich kann bei solchen Themen einfach nicht wegschauen. Du hast das auch mal angesprochen. Ich habe das schon beobachtet. Ich dachte mir so, oh, heißes Terrain. Boom, danach ging es los. Ja? Long story short, natürlich schlage ich Profit aus einem Goldhandel, der sich mit gesellschaftlich relevanten Themen behandelt. Und warum schlage ich Profit draus? Weil die Medien diese Arbeit nicht mehr machen. Weil unsere Presse sich nicht auf die ernsten Themen, die die Menschen wirklich bewegen, konzentriert, sondern auf eine Woke-Agenda, auf irgendwelche, ich möchte jetzt deinen Kanal nicht striken, aber auf irgendwelche, sagen wir mal, Themen, die gesellschaftlich weniger Relevanz haben wie 76 Geschlechter. Ja? Und statt sich wirklich mal darum zu kümmern, wie es Deutschland eigentlich geht, ja, wie es den Rentnern geht, die in den Müllermannen wühlen, um Flaschen zu sammeln, statt sich die Frage zu stellen, wie geht es eigentlich den Deutschen, die jetzt nicht mehr in Urlaub fahren können oder vielleicht gerade ihren Job verloren haben, weil der Arbeitgeber einer derjenigen Unternehmen ist, der in die Insolvenz gerauscht ist, weil die Energie in dem Land zu teuer wurde oder vielleicht jemand derjenigen, die gerade ein Messer in den Rücken bekommen haben, und mal die Familien zu fragen, wie es denen heute eigentlich geht und was sie darüber denken. Du hattest ja den Manuel Ostermann hier, der spricht ja über solche Themen ganz offen. Und das sind die Themen, wo ich sage, das ist das, was die Medien diskutieren sollten, aber es gibt natürlich auch dafür Gründe, warum sie es nicht tun.
Jetzt hast du sehr oft dein Buch erwähnt. Kannst du es mal kurz in die Kamera halten und erzählen vorab, was ist das für ein Buch? Ich lese Der digitale Euro. Das habe ich jetzt angesprochen.
Das ist natürlich vom Titel auch etwas provokant, so ja, wie ich im Allgemeinen.
Die größte Enteignung der Geschichte.
Wie die EZB mit dem digitalen Euro deine Zukunft, Ersparnis und Freiheit gefährdet. Ich habe mir viel, viel Zeit genommen dafür. Der digitale Euro, den haben wir ja schon erklärt, warum er für mich ein Problem ist. weil er für mich ein Hoheits- und ein Kontrollinstrument ist und kein Geld, wie man es uns verkaufen möchte. Und warum ist es die größte Enteignung der Geschichte? Weil die Regierungen mehr Geld denn je ausgeben, weil ein Friedrich Merz öffentlich darüber spricht, dass man an die Sparguthaben der Bürger muss, das zu einem guten Zinssatz. Und auch Ursula von der Leyen auf europäischer Ebene sagt, wir brauchen eine Saving and Investment Union und wir müssen die Sparguthaben mobilisieren. Wenn wir Sparguthaben mobilisieren müssen, heißt das, wir müssen an die Sparguthaben der Deutschen. Und warum muss man das tun? Weil man einen Krieg unterstützt, der auch anders gelöst werden könnte. Man könnte diplomatisch sein und sagen, lasst uns mal als die Schweiz auftreten und sagen, wir setzen einen Zelensky und einen Putin gemeinsam an einen Tisch. Man boykottiert es nicht. Man steckt nicht 5% unserer Wirtschaftsleistung in den NATO-Etat oder fördert, dass dieser Krieg immer weitergeht, sondern man versucht, Lösungen zu finden. Und das passiert leider nicht. Und der digitale Euro ist eben das Instrument, das es ermöglicht, dass wir an die Sparguthaben der Sparer kommen, dass wir aber auch Funktionen wie eben maximale Bargeldobergrenzen oder Geldobergrenzen nutzen, um große Teile der Bevölkerung zu enteignen. Ich spreche auch ganz bewusst in dem Buch oft von Enteignungen. Und wie habe ich dieses Buch aufgebaut? Ich habe mir die Frage gestellt, kann ich das Thema in die Öffentlichkeit bringen? Und die Antwort war, da steht ein schönes Zitat drin am Anfang, das heißt, ich schwöre bei meinem Leben und der Liebe zu ihm, dass ich niemals für einen anderen Menschen leben werde und von keinem Menschen verlangen werde, dass er für mich lebt. Ayn Rand, das ist eine meiner großen Vorbilder. Und warum schreibe ich das hier rein? Weil ich eben sehr freiheitsliebend bin und mein Sohnemann hat mich gefragt, nachdem wir in ein Spielwarengeschäft waren und wir für unseren Dubai-Urlaub ein kleines elektrisches Motorboot kaufen wollten, warum wir dann das Boot nicht mitnehmen, nachdem die Kassiererin mir sagte, ich darf nur noch mit Karte bezahlen, sie haben kein Bargeld, das sie akzeptieren, weil die Kasse nicht mehr funktional sei. Und dann habe ich gesagt, wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Und dann sagt sie, nein, das geht nicht. Dann sage ich, rufen Sie doch mal Ihre Chefin an, die ist beim Zahnarzt. Und dann sagt mein Junior, ja, aber Papa, wir können jetzt nicht gehen, weil wir mussten zum Flughafen.
War es in Deutschland?
In Deutschland.
Okay.
Ich spreche auch nicht über den Laden, aber es ist ausführlich beschrieben, die Geschichte. Und dann sind wir zum Flughafen gefahren und mein Sohn hat mich natürlich auf der Rückbank angeschwiegen.
Weil er sein Motorboot nicht bekommen hat?
Papa, warum hast du das denn nicht mit der Karte bezahlt und mit dem Handy?
Wie hast du das, wie alt ist dein Sohn?
6.
Wie hast du das deinem 6-jährigen Sohn erklärt, dass er es versteht?
Das ist die Geschichte, die in dem Buch steht. Ich nehme ihn mit und wir sind auf diese Reise gegangen und wir haben viele Sachen erlebt. Gesichtsscanner am Flughafen, Herrschaften, die nicht mit einem iPhone am Ticketschalter stehen, die Gesichtserfassung an verschiedenen Scannern. Was passiert, wenn das Ganze zu deinen Ungunsten genutzt wird, um die Frage zu beantworten? Wie habe ich es meinem Sohn erklärt? Ich habe es ihm sehr, sehr einfach erklärt, indem ich ihm die negativen Seiten des digitalen Geldes erklärt habe und dass ich immer bar bezahle, so oft es geht. Das ist jetzt vielleicht verrückt für die junge Generation zu hören, dass da einer sitzt, der wie ein 60-Jähriger spricht und sagt, ich bezahle überall bar. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine der letzten Möglichkeiten für diejenigen, die sich an diesem System festhalten, dass es nicht zum digitalen Euro kommt, sich zu schützen. Je mehr Menschen bar bezahlen, desto wichtiger ist es auch, dass eine Bargeldversorgung aufrecht bleibt. Und je weniger Menschen bar bezahlen, desto mehr Menschen fördern auch, dass es zu sowas kommen wird. Und ich habe ihm dann versucht, recht einfach an kindlichen Beispielen zu erklären, was denn passiert, wenn beispielsweise jemand sein Sparbuch, das ja digital ist, hat kein Sparbuch, soweit bin ich noch nicht gegangen, der kriegt Gold und Silber und das wird er dann irgendwann mal mit 18 Jahren ausgezahlt bekommen. Aber was denn passieren würde, wenn irgendjemand auf den Knopf drückt und aus diesem Geld nur noch 3 Euro statt 10 Euro macht? Und so habe ich es sehr, sehr einfach für Kinder, für Erwachsene, aber auch für Rentner beschrieben, habe aber auch die einzelnen Gesetzestexte mit drin und das ist extrem spannend, wenn man sich das anschaut, aus Artikel 16, Beschränkungen der Nutzung des digitalen Euro als Wertaufbewahrungsmittel ermöglicht und so weiter. Also das ist wirklich für die...
Ja, das sind Auszüge aus
dem Gesetzestext des digitalen Euro, wirklich mit Artikeln, aber so, dass ich es wirklich auch umschreibe, dass jeder, der nicht gerne Paragraphen liest, dass das versteht. Und am Ende habe ich dann natürlich auch das Ganze so aufgebaut, dass ich habe das Buch für meinen Sohn geschrieben und habe ihm gesagt, lieber Louis, ich möchte, dass du, wenn du dieses Buch liest, in 10 Jahren in der freien Welt aufwächst, für die ich kämpfe und nicht in der dystopischen Welt, die ich am Anfang des Buchs beschreibe. Und was wir davor tun müssen, die Anleitung dafür habe ich hier reingepackt, wie sich jeder selbst schützen kann. Und ich glaube, dass es heute Bürgerpflicht ist, dass, wenn wir nicht in unser Verderben rauschen wollen, frühzeitig die Augen aufzumachen, wo wir die Alarmsignale eigentlich laut genug sehen. Das Verrückte ist jetzt heute, wo wir den Podcast aufnehmen, Anfang September, haben wir noch 4 Wochen bis zur offiziellen Einführung dieses Geldes. Und dann wird es scheibchenweise mit den Funktionen ausgestattet. Und wir werden in den nächsten Jahren erleben, ob ich recht hatte oder nicht. Leider hatte ich schon ein paar Mal recht. Leider, ich sage es ganz bewusst. Ich hätte mir gewünscht, dass ich falsch liege, auch in der Pandemie. Und ich weiß, dass ich, also ich weiß jetzt zu 100%, dass ich richtig liege.
Jetzt hast du ja deinen Sohn Luis erwähnt. Das Buch hast du für ihn geschrieben. Du verdienst sehr viel Geld.
Mhm.
Wie viel Geld verdienst du denn?
Ich weiß es nicht, weil ich es immer in Gold umwandle, ja.
Ist das so?
Nein, ich weiß es. Ich bin natürlich auch ein Zahlenmensch. Also als Unternehmer, wir haben fast 85 Mitarbeiter, ist es für mich natürlich auch essentiell, die Zahlen im Auge zu haben. Also ich glaube, du wärst kein guter Unternehmer, wenn du nicht deine BWAs, deine täglichen Einnahmen, deine Ausgaben, deine Kosten und auch deine Entwicklung beobachten würdest. Gerade wenn du sehr marketinglastig bist und auch Werbebudgets verwaltest, die dann auch natürlich größere Umfänge annehmen, auch im sechsstelligen Bereich, da musst du genau wissen, was du tust.
Mhm.
Da sind wir auch reingewachsen. Wie viel ich verdiene, das habe ich aus einem Grund nie öffentlich gemacht, weil ich weiß, dass die Medien sich an dieser Zahl erfreuen würden und daraus sicher auch eine Story machen würden.
Mhm.
Und deswegen lasse ich viel in der Fantasie, ob es mir gut oder schlecht geht. Ich kann dir sagen, wir sind im dreistelligen Millionenbereich, was unseren Umsatz angeht, ob der tief oder hoch ist, das kann sich dann jeder selbst ausmalen. Wir machen keine Milliarden, aber uns geht es nicht schlecht. Und das Geld, das wir uns erarbeitet haben, war auch nie durch einen Kredit, sondern es kam alles aus eigener Leistung. Wir haben es immer durch Erträge, die wir ins Unternehmen gebracht haben, weitergebracht, haben investiert, haben wieder Geld verdient, haben es ins Unternehmen gesteckt, haben investiert. Und heute bin ich stolz, dass ich ja 85 Familien ernähren darf, hier im wunderschönen Ländle, dass wir derzeit 20 neue Mitarbeiter einstellen, während andere Unternehmen gerade Entlassungswellen haben. Und dass wir vielleicht auch einmal, wir haben ja jetzt 10 Jahre lang Dreck gefressen, eine Phase erleben, wo es für die Branche gut läuft. Denn Gold ist eben antizyklisch. Und ich sage immer dann, wenn die Welt verrückt spielt, profitiert natürlich Gold und Silber.
Wenn Blut auf der Straße fließt, auf gut Deutsch.
Genau.
Also dreistelliger Millionenbetrag im Jahr.
Umsatz. nicht das falsche Schlagzeilen da nach außen rumgehen.
Dreistelliger Millionenbetrag Umsatz, trotzdem Umsatz im Jahr, heißt für mich ja mindestens 100 Millionen, was natürlich für ein, in meiner Wahrnehmung, Mittelstandsunternehmen, was du darstellst, utopisch ist.
Wir haben natürlich auch hochpreisige Produkte, wir haben auch günstige
Produkte. Klar, die Margen sind natürlich, also klar. Man muss ja immer, für die, die es nicht wissen, bedenken, du arbeitest ja mit Gold.
Genau.
Das heißt, nur weil du jetzt 100 Millionen Umsatz machst, ja, mit Gold, heißt ja nicht, dass du auch 100 Millionen Gewinn machst, denn die Margen sind jetzt nicht irgendwie wie bei, keine Ahnung, bei einem Nike-Schuh, der in der Produktion 12 Euro kostet und für 200 Euro verkauft wird, wo du dann irgendwie Faktor 200 hast, auf gut Deutsch.
Der aber nicht verteufelt, weil er irgendwie in Asien produziert wird, sondern das böse Gold, weil es eben hier in Deutschland verkauft wird.
Zum Beispiel. Aber du bist ja sehr erfolgreich in dem, was du tust. Du hast 85 Mitarbeiter, du hast es erwähnt, du ernährst 85 Familien. Du stellst 20 weitere Mitarbeiter aktuell ein. Jetzt ist ja der Porsche aus dem DAX rausgeflogen.
Ja.
Ich glaube, das ist ja etwas, was ja niemand erwartet hätte.
Ich sag's dir, ich hab's erwartet. Ich habe auch erwartet, dass es andere Unternehmen trifft, weil wer seine, also spätestens, kannst du dich erinnern an die Kampagne Wir impfen?
Ja. Wo ja Influencer ja auch hergegangen
sind. Wo Porsche auch in seinem Logo mit dabei war, ja.
Ja.
Die waren alle mit dabei.
Mhm.
Ja. Es gab eine schöne Bewegung, die hieß Wir vergessen nichts. Ich habe mir damals gedacht, warum lasst ihr euch so politisieren? Ja. Ihr müsst doch clever genug sein. Und ich schätze die Familie Porsche, Pirch, für das Unternehmerische und für die Leistung, was sie sich da aufgebaut haben, phänomenal.
Wenn du überlegst, wo Porsche herkommt, ja.
Und natürlich ist es immer schwieriger, je größer ein Unternehmen wird, sich auch politisch neutral zu halten oder vielleicht sogar eine politische Ausrichtung zu haben,
mhm,
im Standing. Da gibt es ja ganz wenige wie den Wolfgang Krupp, die da sehr klar sind. Ich sehe mich auch als so einer. Und ich sage dir eines, das, was da passiert ist, war für mich das Signal, dass wenn du woke gehst, du auch broke gehst. Und die sind alle woke gegangen, ja.
Da gibt es noch ein Beispiel, weil ich jetzt bei der Automobilindustrie bleibe. Jaguar.
Ja, gut, das war natürlich die teuerste Werbekampagne der Welt, gefühlt. Ja, also es gibt zahlreiche Beispiele von, ja, Unternehmen, die sich eben in dieser Wokeness wiedergefunden haben. Ja?
Und vielen Unternehmen, und das, ich habe jetzt Namen gedroppt, das ist ja jetzt nicht irgendein Tante-Emma-Laden hier in, ja, Stuttgart-West bei mir, sondern das ist ja ein weltweites Multimilliardenunternehmen,
ja,
fliegt aus dem deutschen Aktienindex. Ja? Und dann kommt ein Dominik Kettner um die Ecke und wächst
Bin aber noch nicht im deutschen Aktienindex und werde ich auch als Einzelner nämlich sein.
Ich wollte gerade sagen, willst du da überhaupt rein in den DAX? Ich glaube eher nicht.
Das machst du eigentlich nur, um Liquidität reinzuholen.
Ja.
Ja.
Und du hast vielleicht auch irgendwann die Gefahr, dass BlackRock zu dir kommt und sagt, ich will da einsteigen bei dir.
Ich weiß nicht, ob Larry Fink nach den Videos über ihn mich kaufen würde, aber ich habe auch meine eigene Meinung.
Ja, ist witzig. Ich saß ja mal bei BlackRock in Frankfurt, ja, auf dem Sessel, wo Larry Fink 2 Wochen vorher saß. War auch ein spannender Zufall. Aber zum Thema dein Erfolg und wie viel Umsatz du machst und du bist ja Papa.
Mhm.
Wie erziehst du dein Kind eigentlich? Was nimmt dein Louis wahr von dem, was bei dir passiert? Weil, jetzt mal Butter bei die Fische, niedriger, dreistelliger Millionenbetrag, Umsatz.
Sagst du. Niedrig habe ich nie gesagt.
Das habe ich jetzt einfach mal
gesagt.
Ich habe jetzt einfach mal niedrig in den Raum reingeschmissen, um die Gemüter nicht zu erhitzen. aber dein Sohn kriegt es ja bestimmt maßgeblich mit.
Ja.
Wie erziehst du ihn?
Der kriegt natürlich nicht mit, welche Zahlen wir bewegen.
Aber ihr lebt ja ein Leben wahrscheinlich, was vielleicht andere Kinder in seinem Alter so
also
nicht
er wächst
leben.
Sehr normal auf.
Okay. Ist dir das wichtig?
Ja. Also ich hatte eine tolle Kindheit. Und ich muss wirklich sagen, ich bin meinen Eltern sehr dankbar. Es war keine Kindheit in Ruhm und Reichtum. Es war eine Kindheit, die echt und wirklich voller Liebe war. Und das ist etwas, was ich meinem Sohn mitgebe. Also ich glaube, Werte zu vermitteln, wie Fleiß, Ehrlichkeit, Loyalität und auch, wenn der Gegenwind kommt, standhaft zu bleiben, das ist essentiell für Kinder. Und dann aber auch den Moment zu haben, wenn du merkst, Kinder haben eben den Bedarf nach Liebe noch viel mehr, weil sie ihn auch zeigen. Und dann auch den Moment, wenn mal Dinge schieflaufen, eben zu erklären, was passiert ist und sich die Zeit zu nehmen. Das lebe ich ihm vor. Ich versuche natürlich, und da ist meine Frau auch immer am Schmunzeln, jegliche Situation, die mit Geld zu tun haben, im Alltag zu integrieren. Ja, also wenn er jetzt beispielsweise, wir hatten einen Workshop mit unserer Führungsriege und meine Frau wollte mit meinem Junior wandern gehen und sagte, ich möchte aber bei euch sein. Kennst du vielleicht so. Wäre cool, wenn man mal beim Papa ist, weil man ihn sowieso selten sieht.
Kenn ich, mein Großer will auch öfter hier im Büro sein.
Ja, aber es ist einfach Technik, alles leuchtet, der liebt Kameras und so weiter. Und dann sagt er, Papa, darf ich dabei sein, darf ich mithelfen? Dann sage ich, ja, aber es ist, also du musst hier dabei sein, du musst anständig sein, du musst zuhören, du musst auch Einwürfe bringen und so weiter. Und da saß er den ganzen Tag mit dabei und dann habe ich ihm gesagt, dann gibt es jetzt deinen ersten Lohn. Und seine Tonybox hat nicht mehr funktioniert. Kennst du ja die Dinger, ja?
Ja.
Habe ich ihm eine neue Tonybox als seinen Lohn gebracht und jedes seiner befreundeten Kinder, das ihn fragt, was er dann, oder ja, also, dass er trifft und bei ihm ankommt. Das Erste, was er zeigt, ist seine Tonybox, die er sich selbst verdient hat. Ja? Das sind so diese Kleinigkeiten, wenn du im Haushalt hilfst, wenn du saugst, ja, dass das auch mit einer Belohnung verbunden ist. Also es muss nicht immer Geld sein, es können ja auch, es kann auch Zeit mit Kappa sein. Ja?
Gegenstände sein jetzt wie in dem Fall, ja?
Genau.
Was er ja gerne hat.
Oder ein bemalter Stein, völlig egal, aber das Prinzip vom Geben und Nehmen.
Und ich tue verstehen. Was dafür, dass ich was bekomme.
Ja. Und ich versuche ihm natürlich auch bildhaft am Beispiel von Gold, weil ich wirklich jeden Monat ein Stückchenweise für ihn Gold kaufe, zu erklären, dass das, was Gold darstellt, entsprechend eine Versicherung ist gegen das, was der an Papierscheinen im Geldbeutel liegen hat. Und wenn ich mir seine Performance im Portfolio anschaue, nur für die kleinen Beträge, die wir jetzt im Laufe seines Lebens angespart haben, phänomenal. Also er hat, ich glaube, 120% plus und er ist 6 Jahre alt. Ja.
Krass.
Das liegt natürlich auch an der Marktentwicklung, an der Preisentwicklung, aber wenn wir das jetzt noch ein paar Jahre weiterspinnen, bis er 18 ist, also in 12 Jahren, da steht dann ein stattlicher Betrag, einfach nur, weil man die Disziplin eben besessen hat, also für ihn frühzeitig sein Kindergeld und das, was halt von Omas und Opas kam und auch mal von den Eltern anzusparen. Und da versuche ich ihn mitzunehmen, wir schauen uns dann auch die Produkte an, wir schauen uns die Münzen an, weil er was Greifbares hat. Und da hat er schon eine Begeisterung für. Also es gibt auch Videos von ihm, die wurden nie veröffentlicht, die werden noch nie veröffentlicht, wo er vor einer Kamera sitzt und dann sagt, schau mal, das ist die Münze und die hat die Eigenschaften und hallo liebe Webinar-Teilnehmer und liebe YouTube-Zuschauer, weil er das natürlich sieht, weil er das mitbekommt und er lernt halt unheimlich viele interessante Persönlichkeiten kennen, die dann bei uns ein- und ausgehen. Er ist überall dabei, bei jedem Abendessen, bei jedem Termin. Ich habe ihn immer mitgenommen, da schläft er eben auf der Eckbank. Mama ist auch dabei und das ist, glaube ich, für ein Kind viel wichtiger, immer dabei zu sein, ja, also weil meine Frau ist auch Unternehmerin, er darf bei uns in der Firma quasi in jedes Büro, darf überall reinschnuppern und Kinder sind ja neugierig, ja, also der könnte den Podcast von uns wahrscheinlich schon alleine drehen.
Macht dich das stolz als Papa?
Absolut, also das ist für mich das Wichtigste, das weiß er auch und wenn er sagt, Papa, jetzt ist der Moment, wo ich im Mittelpunkt stehe, dann lasse ich auch alle stehen und liegen. Das kennst du aber als Papa sicher.
Ja. Pff. Mit was, also wenn wir zum Thema Unternehmensnachfolge kommen und du siehst, dass dein Sohn schon so performt in so jungen Jahren mit 5.
Das ist eine gute Frage.
Was macht das mit dir?
Also
weil du siehst ja, sorry,
ja.
Für mich ist das ja so, dass du dich in ihm selber siehst und widerspiegelst.
Auch meine Frau, aber ich sehe sehr viel von mir.
Beide, ja, ja, klar.
Ich sehe sehr viel von mir in ihm. Mein Vater hat ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, von null. Und als ich 18 war, hat er mir die Frage gestellt, möchtest du da einsteigen? Und ich saß bei der Sekretärin als kleiner Junge auf dem Schoß und habe die Hausaufgaben gemacht und habe da auf dem Block rumgekritzelt. Oder durfte dann in dem einen oder anderen Büro mit dabei sein, so wie Louis. Aber es ist dadurch auch ein subtiler Druck entstanden, warum ich das nicht wollte. Ich habe ihn immer wieder gefragt, oder andersrum, mein Vater hat mich immer gefragt, möchtest du irgendwann mal die Firma übernehmen? Und irgendwann checkst du, hey, da arbeitet jemand an dir. Und dann ist eine abneigende Haltung entstanden. Und das war für mich der Grund zu sagen, ich möchte das nicht. Da ist natürlich für meinen Vater eine Welt zusammengebrochen. Zeitgleich war das aber auch die Geburtsstunde von Kettner Edelmetall, wenn man so möchte. Das wussten wir damals natürlich noch nicht. Und mein Sohn hat den Traum, Astronaut zu werden. Und ich hatte den Traum übrigens als kleiner Junge in meinem Kinderbuch Schauspieler zu werden. Das hat mich irgendwie begeistert. Und ich finde das so toll zu beobachten, wie er sich auch wirklich mit der Materie auseinandersetzt. Er kann mir mehr über jegliche Weltraumkonstellationen, Raumschiffe und ja, Astronauten, Kosmonauten erzählen, als ich in meinem ganzen Leben über das Weltall gelernt habe. Der meint das völlig ernst. Und ich sage, lass ihn doch mal probieren, wie weit er kommt. Ja? Lass ihn doch, weil die Chance, sowas zu fördern, und das Wissen, das er sich aufbaut, das kann er ja auch in jedem anderen Bereich einsetzen. Natürlich wäre ich stolz, wenn irgendwann Kettner Edelmetalle mit meinem Sohn weitergeführt wird, aber ich werde nicht den Fehler machen, den mein Vater gemacht hat, mir ständig vorzubeten, dass es toll wäre, wenn ich irgendwann die Firma übernehme. Und deswegen nehme ich da ganz, ganz wenig Einfluss. Im Gegenteil. Aber das, ich merke jetzt schon die Tendenzen, ich fliege ins All, um dann Gold zu besorgen, das wir dann hier verkaufen. Also das macht mir natürlich stolz.
Ich glaube schon, also auch wenn er jetzt sagt, er ist ja 5, dass er Astronaut werden will. Als Kind wollte ich auch Polizist sein oder so, ja. Du und deine Frau, ihr tut ihn ja maßgeblich beeinflussen. Wir als Eltern beeinflussen ja unsere Kinder. Das Erste, was sie mitnehmen ins Leben, ist das, was sie von uns mitbekommen. Du lehrst ihn, mit Geld umzugehen. Du lehrst ihn, was es bedeutet, fleißig zu sein.
Ja.
Du lehrst ihn, was es bedeutet, wie man finanziell unabhängig wird. Du lehrst es, was es heißt, warum ist Papa jeden Tag in der Firma, von bis. Und er ist aber mit dabei und sieht das und ist in allen Prozessen mit involviert. Mit was für einem Selbstbewusstsein wird dieser Junge später die Schule starten?
Ich glaube, die Schule starten, das passiert ja jetzt schon, aber ich glaube, es ist essentiell wichtig, die Kinder bis ins junge Erwachsenenalter möglichst nah an sich dran zu halten. Ich sage jetzt 20, 21 Jahre und nicht schon mit 14 oder 15, weil es wird Ausreißer im Leben geben, wo die Kinder sich ganz bewusst in eine entgegengesetzte Richtung bewegen, weil es interessant ist. Dann lernst du Freunde kennen, die rauchen, vielleicht auch andere Dinge. Weil ich meine, die Kids beginnen ja heute schon im frühen Alter teilweise mit ganz, ganz schlimmen Substanzen. Ja? Das ist auch was, wovor ich hohen Respekt habe, dass ich da es mit guten Werten, die ich vermittle, zu vermeiden. Aber mein Wunsch wäre natürlich, dass er freiheitlich denkend in die Welt geht, kritisch in die Welt geht, dass er alles hinterfragt, auch das, was ich sage, und dass er selbstdenkend sich ein Resultat aus den Begebenheiten bildet. Das ist mein größter Wunsch, weil dann weiß ich, dass egal in welcher Lebenssituation du ihn irgendwo auf einem Kontinent rauswirfst mit dem Fallschirm, er in der Lage sein wird, durchzukommen. Ich bin vielleicht jetzt nicht akademisch schlau, aber ich bin sicher straßenschlau, weil ich habe mich in jungen Jahren eigentlich in allen Dunstkreisen bewegt. Ich würde sagen, mein Freundeskreis war zu 95% nicht deutsch. Ja? Es waren viele Libanesen, Russen, jegliche Nationalitäten. Und es war sehr wichtig für mich, auch andere Kulturen zu verstehen und zu verstehen, dass nicht jedes Land dieselben Sitten und dieselben Bräuche hat und dass nicht jede Kultur gleich tickt. Und ich wünsche ihm einfach, dass er möglichst viel an diesen Inspirationen sammelt und dass er das dann auch in seinem Leben auf die Strecke bringt. Und ich glaube, das ist auch was man Kindern mitgeben muss, dass sie möglichst viel probieren, dass sie möglichst oft hinfliegen. Dass du ihnen aber auch dabei mal hilfst, wieder aufzustehen. Aber nicht immer, sondern sie müssen es auch selbst lernen. Und das ist so die Balance, die wir als Eltern, glaube ich, unseren Kindern mitgeben müssen. Ja.
Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Was ich auch sehr, sehr gut finde, also warum auch dieses Format auch irgendwo ein Stück weit entstanden ist, ich komme ja selber von nichts, ja, wie du.
Mhm.
Klar, dein Vater war Unternehmer, aber ich glaube, der hat dir nichts geschenkt auch irgendwo ein Stück,
ja, weit. Der war, also als ich auf die Welt kam, waren wir bettelarm.
So. Jetzt hast du vor 15 Jahren gestartet, oder ihr, dein Vater und du, mit Kettner Edelmetalle. Wir haben eingangs gehört, das startete mit einem Online-Shop, der in 3 Wochen eine Münze verkauft hat. Eine.
Und das Anruf werde ich nie vergessen, dann, als mein Vater mich angerufen hat und gesagt hat, wir haben die erste Münze verkauft, du kannst
für einen schlechten
Job an den Nagel hängen, wir starten jetzt in den Goldhandel.
Ja? Für einen schlechten Kurs auch, ja, noch, weil die, ja, Preise ja nicht geändert worden sind. Warum ich gerne so Leute wie dich hier sitzen habe, erstmal schätze und respektiere ich dich menschlich an erster Stelle, denn du warst auch letztes Jahr in meiner nicht so tollen Zeit einer der Ersten, die sich gemeldet haben und sich dazu geäußert haben, in meine Richtung, ins Positive, haben sich auch viele Menschen von mir abgewandt. Aber du warst einer, der direkt da war und gesagt hat, Junge, halt durch, du bist nicht das, was gesagt wird, deswegen schätze ich dich schon mal menschlich. Aber was für mich noch viel wichtiger ist, neben der menschlichen Komponente, weil du bist das, was du eingangs gesagt hast, das kann ich persönlich bestätigen, loyal, du hast dein Herz am rechten Fleck.
Danke, ja.
Und du bringst die richtigen Werte mit, weil Geld ist eine Sache.
Hm.
Ich sage immer, Geld ist ein Mittel. Das ist so ein bisschen auch so, so ein bisschen...
Ich sage, Geld ist eine Energie, wenn du
Geld,
mich fragst.
Ja. Richtig, Geld ist eine Energie. Geld bringt etwas zum Vorschein in uns Menschen, vor allem wenn du viel Geld hast. Weil viele sagen ja immer, Geld verändert Menschen. Ich sage immer, ja, Geld verändert Menschen, nicht Geld potenziert das,
genau,
was schon da war. Warst du ein schlechter Mensch, wirst du ein noch schlechterer Mensch. Warst du ein guter Mensch, wirst du ein besserer Mensch. Du lachst schon. Und deswegen finde ich das bei dir so schön zu sehen, jetzt in der Zeit, in der wir uns kennen, obwohl wir uns bisher nur einmal getroffen haben. Heute ist das 2. Mal, wo wir uns sehen im Podcast, aber ich beobachte dich ja immer. Ich analysiere Menschen immer auch sehr gern und wir hatten auch immer wieder Kontakt und ich habe gemerkt so, ey, der Typ, das ist ein guter. Der ist,
mich, danke,
von der Straße wie ich. Ja, du bist nämlich straßenschlau und nicht schulklug. Das hast du gerade nämlich schön selber beschrieben. Und gerade solche Persönlichkeiten wie dich habe ich Bock drauf, dass wir uns hier hinsetzen und dass du aufzeigst oder dass andere Gäste auch aufzeigen. Pass auf, es gibt auch den anderen Weg des Erfolgs.
Ganz sicher. Ja.
Und du hast mit einer Münze angefangen vor 15 Jahren und heute machst du 3-stellige Millionenumsätze. Das heißt, du kommst von nirgendwoher und hast es irgendwohin geschafft.
Mhm.
Und umso krasser finde ich es, dass du hier entspannt sitzt, drüber sprechen kannst, aber auch zeigst, weil du vorhin gesagt hast, du hast 10 Jahre lang Dreck gefressen.
Ja.
Das bringe ich auch immer gern zum Vorschein und das will ich auch immer den Menschen in den Köpfen eintrichtern. Du musst Scheiße fressen,
ja,
um die Lorbeeren irgendwann ernten zu können.
Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, auch einer deiner Gäste, aber das hat sich so, das hat mir direkt, es ist mir aus der, ja, das war so ein Satz, wo ich sage, genau das trifft es eigentlich auf den Kopf. Ich glaube, die Urangst, alles zu verlieren, ist das, was viele Unternehmer extrem erfolgreich macht. Und das ist sozusagen der Stachel, der in mir sitzt, der mich auch antreibt, auch wenn die Zahlen nicht im 3-stelligen Millionenbereich sind, sondern selbst wenn sie im Milliardenbereich sind. Das Geld ab dem gewissen Punkt spielt nicht die Rolle, sondern ich glaube, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich viele Menschen bewegen kann, sie in eine sichere Zone zu bringen und wo später die Karma-Punkte wieder zu mir zurückkommen, ja. Also ich kann ja bis heute stolz und glücklich sagen, dass keiner meiner Kunden im Verlust ist. Ich meine, welche Branche kann das sagen?
Keine.
Die Leute haben vor 10 Jahren eine Goldmünze gekauft mit 900 Euro. Ja, ich weiß noch, selbst meine, ich sage jetzt nicht, wer es war, aber mir eine nahestehende Person, ja, für 900 Euro, das Ding kostet heute 3.500. Ja, so, und das Ganze steuerfrei nach einem Jahr.
Mhm.
Das heißt, ich habe viele Menschen dahin bewegt. Und wenn dir jemand vorwirft, dass ich Profit schlage, mit Verschwörungstheorien, die sich ja nachweislich leider immer wieder auch als Wahrheiten erweisen, in den meisten Fällen zumindest. Also ich kann es nicht sagen, ich wüsste nicht mal, wann ich eine Verschwörungstheorie verbreitet habe aus Sicht der linken Medien, die dann nicht wahr wurde. Ihr könnt sie ja gerne mal verlinken oder im Video, die 5000 Videos sind online. Schreibt es bitte hier rein, ja, das würde mich echt interessieren. Und dann, wenn du Menschen dazu bewegst, ins Handeln zu kommen, die dann auch noch profitabel damit sind, dann sollte man dafür eigentlich einen Ritterschlag bekommen. Aber in Deutschland ist halt eben diese Neidkultur, in der es heißt, sobald du daran auch noch Geld verdienst, bist du der Böse. Und das liegt vor allem an unserer maßgeblich links geprägten Presse. Ich kann mich noch an den Auszug erinnern, als man über dich geschrieben hat, wo es hieß, dann trug er eine teure Uhr und sein Auto und boah, was für ein ganz böser Mensch. Ja, also ich glaube, wenn jemand so viel arbeitet, wie du es tust, ich weiß, du arbeitest rund um die Uhr, ja, also ich weiß nicht, ob das so in deinem Podcast oder in deinen Videos rüberkommt, ich tue es auch, dann ist es doch die logische Konsequenz, wenn ich 2,5 Arbeitstage eines normalen Menschen an einem Tag arbeite, dass ich mir vielleicht doch ein kleines Auto gönne, das ein bisschen teurer ist, weil ich mir auch irgendwie eine materielle Rückbestätigung geben möchte, dass ich in dem Auto sitze, wo ich nicht Angst haben muss, dass der Motor auf dem Weg nach Stuttgart verreckt. Ja, und das sind so die kleinen schönen Annehmlichkeiten, die man sich irgendwann gönnt, aber den Verzicht, den du dir als Unternehmer oder den du als Unternehmer übst, den möchte natürlich keiner gehen. Und ich finde diese Neidkultur in Deutschland einfach despektierlich. Ich finde sie ekelhaft. Ich gönne jedem Menschen. Ich kann mich noch als kleiner Junge erinnern, als ich wirklich, wir waren nicht wohlhabend, als wir einen Ferrari bei uns in der Straße hatten, ist einer mit dem Ferrari vorbeigefahren und alle Kinder so, oh, ein Bonze oder was auch immer. Und ich stand da und meine Augen haben geglänzt und ich dachte mir, ich habe keinen Ferrari, aber ich dachte mir, wow, was für eine beeindruckende Person, die sich sowas leisten kann. Und ich glaube, das ist der entscheidende Trigger, dass halt viele Menschen eben leider diejenigen sind, die eher verurteilen, statt sich vielleicht dadurch inspirieren zu lassen. Also ich lasse mich auch auf deinem Podcast inspirieren. Ich habe mir schon viele dieser Podcasts angehört und denke mir, es ist einfach so schön, verschiedene Geschichten, verschiedene Beispiele aus dem Leben anderer erfolgreichen Menschen zu hören. Oder auch Leute, die Niederschläge hatten. Und ich hatte einige. Also ich war einmal in meinem Leben tot, ja. Und das ist, glaube ich, das, worum es geht, dass man sich nicht abschrecken lässt, wenn man erfolgreich ist, sondern immer in der Neugier bleibt zu fragen, wie hat das geschafft? Wie geht es dir, wenn dich jemand auf der Straße anspricht, der dich fragt, wie hast du es geschafft? Du sprichst natürlich gerne und offen über deinen Erfolg. Genauso tue ich es eben auch. Und das ist der Rat, den ich jedem mitgeben möchte, der da hinkommen will. Frag die Menschen, die schon dort sind, wie sie da hingekommen sind. Die reden gerne alle offen drüber. Ja?
Also, erstmal, warum warst du tot?
Du kennst die Geschichte, oder?
Nein.
Okay. Ich war im Jahr 2019, meine Frau und ich hatten aufgrund der vielen Arbeit den Fokus auf unserem Business und haben versucht, Kinder zu bekommen und es hat nicht geklappt, 2 Jahre lang. Und irgendwann hat sie gesagt, dann lasst uns doch mal durchchecken, da stimmt doch irgendwas nicht. Und weil im Leben flutscht ja alles, es läuft im Business, es läuft im Freundeskreis, es läuft materiell, es läuft immateriell, ist alles cool. Aber das eine wichtige Thema, das man ja so eigentlich als Mensch mitbringt, sich fortzupflanzen, damit irgendwas von dir bleibt, klappt nicht. Dann hatte ich eben von einem Urologen erfahren, dass ich einen Hodentumor habe und dass ich schnellstens mich operieren lassen soll, eine Chemotherapie starten soll und diese Chemotherapie auch, wenn ich sie frühzeitig starte, wahrscheinlich eine hohe Möglichkeit mitbringt, dass ich überlebe. Und wenn dir dann jemand ins Gesicht sagt an einem Montagmorgen, dass du Krebs hast, das ist natürlich erstmal ein Schlag in die Fresse. Und dann bin ich nach Hause, wollte es meiner Frau erzählen, dann sitzt sie am Tisch und zeigt mir einen Schwangerschaftstest, der positiv war.
Okay.
Und dann war halt das Schicksal dahingehend geebnet, dass ich mir gedacht habe, jetzt kannst du es natürlich nicht sagen. Also du kannst ja deiner Frau nicht die Freude nehmen über diesen besonderen Moment.
Also hast du ihr erstmal den Krebs verheimlicht?
Nein, ich habe es ja dann im Nachgang gesagt, aber nicht im gleichen Atemzug.
Okay.
Ich finde das Taktgefühl, also so einen Moment zu zerstören, ist natürlich auch. Und dann wuchs ihr Bauch 9 Monate lang und bei mir auch. Ich hatte dann irgendwann noch 55 Kilo. Aber ich hatte im Bauch einen Tumor, der war so groß. Das liegt einfach daran, dass der Tumor sich dann in den Bauch entwickelt hat.
Mhm.
Und dieser Tumor hat dann am 10. Januar meine Aorta gesprengt. Also sie ist gerissen.
Mhm.
Und das war allerdings mit einem Tag Verzug. Also mein Sohn hatte den geplanten Geburtstermin auf 11. Januar. Und als meiner Frau die Info gegeben wurde, dass sie sich bitte von mir verabschieden sollte, weil sie nichts mehr tun können, da die Aorta zerrissen ist und der Tumor drumherum es nicht ermöglicht, da ranzukommen, ist ihr die Fruchtblase geplatzt in der Aufregung. Und sie musste dann in den Kreißsaal. Ich persönlich war in der Situation nicht ansprechbar. Und sie wusste, sie wird ihren Mann jetzt verlieren in wenigen Minuten und hat meinen Sohn auf die Welt gebracht. Und das war für mich der Moment, als ich dann sozusagen gestorben bin und auch tatsächlich im künstlichen Koma war und nach einer fast 24-stündigen OP das Glück hatte, dass ein Arzt es geschafft hat mit einem Kunstgriff, der nur in 10.000 Operationen einmal gelingt mir eine künstliche Aorta in diesen kleinen Schlitz, wo die Aorta gerissen ist, reinzuschieben, damit der Blutfluss wieder hier an der Aorta ist. Konnten sie überhaupt gewährleisten, dass ich es irgendwie vielleicht schaffen könnte zu überleben. Dann folgt dem Ganzen noch eine Chemotherapie, 5 Monate, 6 Monate Krankenhausaufenthalt, 3-mal laufen lernen, 5 OPs im Nachgang und so weiter. Aber warum ich das erzähle, ist nicht, um Mitleid zu erwecken, sondern dieser eine entscheidende Moment war der Moment, in dem ich mich entschieden habe zu sagen, ich werde in den letzten und restlichen Tagen, die ich auf diesem Planeten habe, ob es jetzt 50 Jahre sind oder 5 Jahre, werde ich alles dafür tun, das, was ich jetzt an Wissen habe, auch in die Welt hinauszutragen, weil ich glaube fest daran, dass ich eine Aufgabe und eine Mission habe und dass ich meinem Sohn auch ein Beispiel und ein Vorbild sein möchte, dass man eben für seine Werte einstehen soll.
Was hat das in dir ausgelöst, als du das überlebt hast?
Also wenn du 6 Monate im Krankenhaus liegst und viel Zeit hast zum Nachdenken, dann kannst du ja alles überdenken. Du könntest sagen, es war der Stress. Das ist so die typische Antwort der Ärzte. Oder es war ein schlechter Lebensstil. Ich war zu der Zeit Marathonläufer, also ich war super fit und kerngesund. Zumindest dachte ich das. Was hat das in mir ausgelöst? Ich habe mir die Frage gestellt, was willst du wirklich im Leben? Und ich sehe meine Aufgabe darin, Menschen vor dem abzusichern, was sichtbar für mich auf uns zurollt. Ich hatte meine Gespräche mit Gott. Ich habe meine Bindung zu Gott gefunden in diesem einen Moment. Ich bin in diesem Moment wahrscheinlich zu einem der gläubigsten Menschen geworden, den du dir vorstellen kannst. Ich bete täglich und auch mehrfach, nicht im christlichen Glauben, aber ich habe meine direkte Beziehung zu Gott. Und das hat mich einfach, es hat mir eine Stimme gegeben, die mich heute leitet in jeder Entscheidung, sei sie noch so kritisch, sei sie noch so gegen. Und wenn mir 1 Million Menschen entgegenstehen, die sagen, nein, das ist falsch, aber ich glaube, es ist richtig, da bleibe ich standhaft, wenn mir meine Stimme zu Gott sagt, dass das der richtige Weg ist.
Weißt du, was ich glaube? Ohne dir zu nahe treten zu wollen. Das Schicksal hat dir einen Cut verpasst, den du vielleicht gebraucht hast, um gewisse Dinge anders zu machen wie deinem vorherigen Leben. Warum sage ich dein vorheriges Leben? Weil wenn du ja tot warst, dann hast du ein zweites Leben geschenkt bekommen.
Das stimmt, ja. Und ich glaube fest daran, dass, und das kannst du, glaube ich, fast jeden Menschen, der außerordentlich erfolgreich wurde oder eine außerordentliche Lebensgeschichte hat, fragen, es braucht in den meisten Fällen so eine Art Schicksalsschlag, ob es jetzt gesundheitlich ist oder ein einschneidendes Erlebnis, aber das ist oft die Geburtsstunde von außergewöhnlichem Erfolg.
1000%ig. Ich habe nicht annähernd das erlebt, was du jetzt erlebt hast auf gesundheitlicher Ebene, aber der Shitstorm letztes Jahr, der ja losgetreten wurde,
ja,
war ja für mich mitunter das Schlimmste, was mir im Leben passieren konnte. So, ne? Also es war ja, da ist ja eine Welt über mir zusammengebrochen. Jetzt sind ja 12 Monate vergangen und ich wurde ja oftmals gefragt, ob das jetzt schlimm war, was mir da passiert ist, ob das, ob ich das nochmal so wiederholen würde. Und ich sag dir ganz ehrlich, ja, würde ich. Am Anfang habe ich gedacht, boah, ey, ich habe so viele Verluste erlitten, monetär, freundschaftlich, Business.
Das war da deine zweite Pandemie quasi.
Das war da meine zweite Pandemie, aber die Verluste, die ich erlitten habe, ich nenne es nicht mal erlitten, die Verluste, die entstanden sind, sowohl auf privater und geschäftlicher Ebene, die waren wichtig und richtig. Weil in den letzten 5 Jahren, wo Immotomie entstanden ist, haben sich ja natürlich auch falsche Menschen an mich dran geheftet. Ich habe nicht den Blick darauf gehabt, weil es ging alles so schnell. Ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst. Es passiert ja so viel.
Ja. Und hier ist natürlich auch das Wachstum nochmal exponentiell
so
krasser in den sozialen Medien. Wahnsinn, Millionen hier.
Dann sind da ja so viele Dinge passiert in so schneller Zeit, ich konnte das gar nicht verarbeiten. Ich komme ja auch aus einfachen Verhältnissen. Der hier hinter der Kamera sitzt, der ja mein Podcast-Manager kennt mich seit 25 Jahren, er weiß ja, wo ich herkomme. Und das, was in den letzten 5 Jahren passiert ist, war ja surreal. Und was gut war, was den Shitstorm angeht, war, dass sich die negativen Menschen sowohl auf privater und geschäftlicher Ebene komplett ausgesondert haben, aber sich die Türen geöffnet haben, dass neue Menschen in mein Leben getreten sind, die besser sind.
Das ist das, was ich auch mitnehmen kann. Es haben sich ganz viele neue Türen geöffnet. Die alten Türen müssen sich noch nicht mal schließen. Und man geht halt einfach nicht mehr rein.
Nö.
Ja.
Man schenkt denen keine Aufmerksamkeit.
Genau.
Und bei mir hat sich auch sehr viel verändert, dass sich auch sehr viel mein Wertesystem auch noch mal ein bisschen gedreht hat. Sehr viel Dankbarkeit in den Tag lege. Sehr viel Demut.
Wie bitte? Du bist eigentlich immer positiv, wenn man dich spricht. Also selbst in der noch so düsteren Stunde hast du eigentlich immer noch einen Lacher übrig. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtig, eine ganz wichtige Eigenschaft, nie den Humor zu verlieren. Ja.
100%. Da gibt es einen ganz tollen Satz, den Kian damals gedroppt hat. Mhm. Egal wie aussichtslos die Situation erscheint, immer maßlos Hoffnung reinzulegen,
ja,
und den Mut und die Hoffnung nie zu verlieren.
Ja.
Das trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt.
Aber dann siehst du doch, dass genau diese Aussage, dass es oftmals eine dunkle Stunde geben muss, bevor es dann sehr hell wird und viel Licht in dein Leben kommt, dass das, wie, so schlimm es klingen mag, es kann auch eine schlechte Kindheit gewesen sein. Es muss auch nicht immer ein schlechter Moment sein, aber es muss ein prägender Moment sein. Man verliert einen geliebten Menschen oder. Damit dir bewusst wird, wie begrenzt die Zeit ist, die wir hier haben und wie wertvoll die Zeit ist, die wir mit Menschen verbringen und die wir uns ganz gezielt raussuchen sollten. Das machst du ja mit deinem Podcast auch. Du holst dir ganz gezielt interessante Menschen, die du als interessant erachtest. Und diese Menschen, die schenken dir ihre Zeit und umgekehrt. Und das habe ich sehr früh begonnen, in meinem Leben zu verstehen. Und das war auch so ein Gottesgeschenk, dass ich verstanden habe, dass der Durchschnitt deines Umfelds dein Leben prägt. Es gibt ja dieses Beispiel, der Durchschnitt
fünf
besten Freunde ist dein Einkommen und so weiter. Ja, aber noch viel wichtiger ist der Einfluss der fünf Menschen auf dein Leben. Hast du fünf Menschen im Umfeld, die permanent ihre Frauen betrügen, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, du auch irgendwann mal diesen Schritt gehen. Weil ansonsten würdest du dich von solchen Menschen gar nicht angezogen fühlen oder würdest spätestens irgendwann den Umgang mit diesen Menschen beenden, weil du weißt, es hat einen schlechten Einfluss auf dich. Ich habe gerade einen Mitarbeiter im Unternehmen entlassen, der dann aber auch von sich aus gekündigt hat. Also ich habe ihm gesagt, ich würde dir nahelegen zu gehen, weil ich habe das Gefühl, dass du einen schlechten Einfluss hast, auch auf Teile des Unternehmens. Aber das liegt daran, weil du dich selbst mit falschen Menschen umgibst. Und dann kam er irgendwann zu mir und sagt, hey, du hast recht. Ich möchte das ändern, aber ich brauche dazu Abstand. Ich danke dir für den Rat. Und ich glaube, wir sind selten mit jemandem so positiv und umarmend und gut auseinandergegangen wie mit ihm, weil manchmal tut ein guter Ratschlag einfach auch weh. Ja? Und es ist jedem, und auch für die jüngere Zielgruppe, die jetzt vielleicht zuschaut, ich glaube, es ist essentiell wichtig, dass ihr euch euer Umfeld wirklich ganz hochselektiv aussucht und nicht die Zeit mit Menschen verschwendet, die euch runterziehen, sondern nur Menschen, die euch inspirieren, in euer Umfeld holt. Es ist eure Entscheidung, es ist deine Entscheidung, mit wem du deine Zeit verbringst. Und für mich ist die Familie da im Mittelpunkt. Die habe ich mir auch sehr gut ausgesucht, zumindest die, die ich aktiv ausgesucht habe. Den Rest der Familie kann man sich natürlich nicht immer raussuchen, aber da habe ich Gott sei Dank auch Glück. Und das behandle ich mit Samthandschuhen. Und dann gibt es die Menschen in meinem Unternehmen, die für mich auch Familie sind. Die wähle ich genauso selektiv aus. Und ich sage ganz bewusst, wir sind eine Kettner-Familie. Und das sagt auch jeder der Mitarbeiter. Also es ist jetzt nicht geheuchelt, sondern die leben diesen Spirit der Loyalität, der Ehrlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Werte, die ich dir vorhin gesagt habe. Das ist auch die erste Frage, die ich einem Mitarbeiter im Vorstellungsgespräch stelle, was seine drei wichtigsten Werte sind.
Ja. Finde ich gut. Das ist interessant, dass du es ansprichst, sich mit Personen zu umgeben, die da sind, wo du sein möchtest. Mhm. Ich hatte diese Woche die Freude, auf Zypern gewesen zu sein. Mhm. Und da habe ich einen der wenigen Milliardäre auf der Insel getroffen, die dort bauen. Seit 45 Jahren, Familienbetrieb, beschäftigt 500 Mitarbeiter auf der Insel, ernährt 500 Familien, wie du das vorhin so schön gesagt hast. Und was ich persönlich so krass fand, ich achte ja sehr auf den Auftritt eines Menschen. Mhm. Ich finde es immer faszinierend zu beobachten, welche Energie jemand hat. Mhm. Und die Energie von ihm fand ich unfassbar krass. Der ist ja jetzt 60. Mhm. Erstmals, was mir aufgefallen ist, keine Markenuhr am Handgelenk. Mhm. Mit seiner Anzughose, den feinen Schuhen, seinem Hemd in die Hose rein. Von Lacoste, glaube ich, war das. Die Art und Weise, wie er mit dir spricht. Und dann auch das losgetreten zu haben, dass er zum Beispiel Menschen hochzieht. Dass, wenn er Potenzial in dir sieht, dass er dich mit hochzieht. Dass er seine Erfahrung, Leidenschaft mit dir teilt,
ja,
und sie nicht vor dir versteckt. Und das ist nochmal so ein ganz, ganz großer Unterschied. Erfolgreiche Menschen haben nie ein Problem damit, ihr Wissen mit dir zu teilen oder dich zu fördern.
Sie haben sogar Spaß daran.
Ja, ja. Da gibt es auch einen ganz, ganz tollen Unternehmer, den Johannes Kliesch von Snox. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Doch, ja. Also nicht persönlich, aber ich...
Paradebeispiel dafür. Wirklich, ja. Das ist ein Typ, ey. Egal zu welcher Zeit ich ihn frage oder irgendwie Hilfe benötige. So, macht ein Intro zu dem, macht ein Intro zu dem, macht ein Intro. Brauchst du noch irgendwas, Tommy? Ja, klar, kenne ich den. Bam, Intro zu dem. Ohne mit der Wimper zu zucken. Und das ist so krass zu beobachten, diese Gebermentalität
ja.
bei erfolgreichen Menschen in einer Gesellschaft, die eine Nehmerqualität nur hat und immer kommt mit, was habe ich davon?
Mhm.
Ja? Wo erfolgreiche Menschen das gar nicht so bereittreten, sagen, ja, was habe ich jetzt davon, sondern die helfen von Herzen gern.
Ja.
Ich bin der Meinung, wenn du gibst, dann gibt dir das Universum auch wieder zurück.
Ja, das ist ein universelles Grundgesetz. Also ich weiß noch, als ich dir davon erzählt, dass ich mit 16 Jahren begonnen habe, dieses Umfeld zu verändern. Und ich habe dann auch in Stuttgart, wir haben da einen überschneidenden Bekanntenkreis, einige Menschen kennengelernt, die für mich zu dem Zeitpunkt schon weit über dem Erfolg waren, den ich mir vorstellen konnte. Und wie bin ich in diesen Kreis gekommen? Ich habe einfach ein Bedürfnis dieser Menschen analysiert und habe versucht, ihnen zu helfen. Und zwar wirklich ohne die Absicht, dass jemals was zurückkommt. Aber ich hätte mich natürlich gefreut, wenn was zurückkommt. Und habe das auch über ein Jahr hinweg gemacht, bis dann irgendwann mal ein Anruf kam und sagt, hey, möchtest du nicht mehr auf die Veranstaltung kommen? Und ich habe mich natürlich gefreut wie ein Honigkuchenpferd. Und auf einmal stehst du in dem Kreis von Menschen, wo du dir denkst, wow, die sind alle super erfolgreich. Die haben alle ein total interessantes Leben. Und dann zwirbelt sich natürlich die Spirale auch weiter hoch, wenn du es schaffst, in diesem Moment dich mit den Menschen dahin zu committen, dass du auch eine gewisse Anziehungskraft entwickelst, dass du auch den Menschen zeigst, dass du interessiert an ihnen bist, dass du echt bist, dass du kein Fake-Mensch bist, wie es leider heute, wie du schon sagst, eben viele sind, die sich eigentlich immer auf die faule Haut legen und sagen, ich will erst mal was nehmen, bevor ich was gebe. Und das ist das zweite universelle Grundprinzip, das ich sehe, neben der Auswahl deines Umfelds zu sagen, man ist immer bereit, mehr zu geben, als man nimmt. Das gilt auch für Geld. Du wirst niemals reich werden können, wenn du nicht bereit bist, große Beträge auszugeben. Und zwar ohne die Angst, dass es nie wieder zurückkommt. Also ich habe durch meinen Vater, der auch mich schon immer als Mentor begleitet hat, recht früh den Ratschlag bekommen, dass du zu dem wirst, woran du die meiste Zeit denkst. Und er hat mir gesagt, nur wenn du bereit bist, auch Geld fließen zu lassen, weil es eine Energie ist, wird es auch wieder zurückkommen. Und ich habe sicher an vielen Stellen hohe Ausgaben, wo sich ein anderer Mensch sagen würde, das würde ich niemals tun. Aber es kommt im Umkehrschluss zeitversetzt und auch zu einem nicht ermittelbaren Zeitpunkt in einem vielfachen Umfang immer wieder zurück. Das ist eben ein Grundprinzip. Nur wenn du gibst, kannst du auch nehmen. Und dazu gehört im Übrigen auch zu spenden und was Gutes zu tun. Darüber muss man nicht reden. Ich meine, ich habe jetzt die ein oder andere Spendenaktion mit Philipp gemacht, wo wir halt, ne,
gerade
den Rentnern oder auch, ich habe
ja.
viele Projekte unterstützt, aber jeder, der da draußen sich die Frage stellt, warum geht es bei mir im Leben nicht weiter, gib doch mal was, ohne zu erwarten, dass was zurückkommt. Wirklich, versuch das zu trainieren. Versuch, nicht in die Erwartungshaltung zu gehen, wenn ich jetzt was gebe, muss doch was zurückkommen. Aber das ist die große Challenge. Wenn du die handelst und bedingungslos daran glaubst, dass das ein Grundprinzip ist, und es ist eines, das wird dir jeder reiche Mensch auf diesem Planeten sagen können, dann wird es in einem Überfluss zurückkommen. Und das ist, darauf hat mich Bodo Schäfer eigentlich schon mit in sehr jungen Jahren gebracht, ja.
Weißt du, was mir noch wichtig war, aufzuzeigen da draußen? Man versucht ja ein Bild von jemandem zu zeichnen. Und ich glaube, es gibt ja die ein oder andere Institution, die ja ein Bild versucht, von dir zu zeichnen. Und eine Ambition, die ich hatte heute hier, war, den Mensch Dominik Kettner zu zeigen, hinter Gold, hinter Multimillionen umsetzen. Und das fand ich sehr schön.
Das freut mich. Das auch für dich. Also ich habe mir richtig Spaß gemacht. Ich habe jetzt natürlich mehr gesprochen aufgrund des Formats.
Das ist ja auch mein Ziel.
Das werden wir auch nochmal umdrehen.
Aber für mich war es wichtig aufzuzeigen, wer bist du eigentlich? Wer steckt hinter diesem Paradoxon, irgendwie dem Verschwörungstheoretiker, dem Crash-Propheten, dem
Schwurbler ist auch noch ein
dem Schwurbler, dem Gold-Multi-Multi-Trillionär und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Aber am Ende des Tages, und das hatte ich heute Morgen schon witzigerweise auch das Thema mit Manuel Ostermann, hinter jeder Polizeiuniform steckt ja auch ein Mensch.
Ja.
Und hinter jedem erfolgreichen Unternehmer oder Unternehmerin steckt ja auch ein Mensch. Und du hast so ein paar Sachen gedroppt zum Thema Familie, zum Thema Dankbarkeit, Demut, zweite Chance, was dich prägt, was dich leitet, welche Werte du mit dir trägst, die ich sehr, sehr wichtig fand und dich vermenschlicht hat. Und das war so ein bisschen auch mein Ziel, auch zu zeigen da draußen, hey, nur weil du Umsatz machst, das knallt, oder dass du Geld verdienst, das knallt, musst du per se kein schlechter Mensch sein, sondern kannst auch ein guter Mensch sein Und diese Seite wollte ich auch so ein Stück weit zum Vorschein bringen, was dich angeht, weil ich kenne dich ja privat. Ja. Ich kenne dich ja nur privat, wir haben ja noch nie über Business geredet.
Stimmt.
Das erste Mal jetzt heute beim zweiten Treffen. Aber ich wusste ja, dass du erfolgreich bist, aber ich wusste auch, welches Bild man von dir zeichnet. Und ich finde es dann auch immer interessant, mal eine andere Seite zu zeigen.
Kurioserweise dreht sich das an vielen Stellen gerade. Aber dazu muss ja erstmal der Proof da sein, dass das, was du erzählt hast, auch eintritt. Und manchmal dauern die Dinge halt ein paar Jahre. Deswegen, ich sage zu dem digitalen Euro, ich kann wirklich jedem nur wärmstens empfehlen, sich die Frage zu stellen, will ich zum Knecht werden oder möchte ich mein Leben selbst in der Hand halten? Und für mich ist eben die Entscheidung ganz klar, ich möchte mein Leben selbst bestimmen und es selbst in der Hand halten und dass Menschen dich als kritisch sehen, wenn du kritische Themen ansprichst, ist ja die logische Konsequenz. Aber darin sehe ich eben meine Aufgabe und mir geht es nicht darum, everybody's darling zu sein.
Ich glaube, das ist bei mir ja genauso. Wenn Gott gewollt hätte, dass ich everybody's darling geworden wäre, wäre ich ein Zäpfchen geworden und nicht
das ist gut, ja.
Und nicht Tommy.
Ja.
Insofern geht es nicht darum, dass ich jedem gefalle. Es geht in erster Linie darum, dass ich mir gefalle. Warum sage ich das? Ich hatte ja auch so meine psychischen Vorbelastungen mein halbes Leben lang. Und das lag auch unter anderem daran, dass ich nicht ich selbst war. Denn ich hatte das Problem, immer jedem gefallen zu wollen. Aber wenn du jedem gefällst, dann verlierst du dich selbst. Und das macht sich psychisch irgendwann bemerkbar. Und als ich irgendwann zu mir gefunden habe, als es mir besser ging, weil ich Tommy entdeckt habe, bin ich natürlich auch an der einen oder anderen Ecke angeeckt. Aber ich bin glücklich.
Ja, ich glaube, was viele Menschen unglücklich macht, das ist für mich so der universelle Schlüssel, unglücklich zu werden. Und das Gegenteilige, denn der universelle Schlüssel, also glücklich zu werden, ist, wenn man sich vergleicht.
Oh ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, worüber viel zu selten gesprochen wird, dass man sich nicht an erfolgreichen Menschen vergleichen sollte, sondern eher die Frage stellen sollte, welche Schritte sind diese Menschen gegangen, die ich ja auch in meinem Leben etablieren kann, wenn ich auch erfolgreich werden möchte. Erfolgreich kann ja auch eine Mutter sein, die voller Liebe und Glück ihre Familie zu Hause erzieht.
Erfolgreich kann auch eine alleinerziehende Mutter sein, die schafft, den Bogen zu spannen, ihr Kind großzuziehen, einen Job zu haben und die zu ernähren.
Oder ein Lehrer, der jeden Morgen gerne in die Schule geht.
So.
Gibt es auch nicht mehr so viele, aber das kann Erfolg sein. Und für dich oder für mich ist Erfolg eben auf einer anderen Ebene eher, dass man sich mit spannenden Menschen unterhält, dass man viele Menschen da draußen inspiriert, dass man ja auf der einen oder anderen Seite auch die Möglichkeit gewinnt, Geld zu verdienen. Logisch gehört dazu, ja. Sonst kannst du keine 85 Familien ernähren. Also ja, wäre einfach nicht möglich. Und ich glaube, dieses Vergleichen, um das abzurunden, wenn du aufhörst, dich zu vergleichen und Freude daran findest, dass es anderen Menschen gut geht, dann beginnt das Glück. Und das ist in unserer Gesellschaft so ein bisschen verdreht worden heute. Und ich freue mich über jeden und ich freue mich auch, wenn dieser Podcast, also nicht mit mir, aber die Sendung im Generellen, der ganze Podcast, der Kanal, wenn der wächst und wenn das ein Erfolg wird. Und das ist ja auch kein Zufall und kein Glück. Hier sitzen zwei Menschen am späten Freitag, die sich hier quasi den Arsch aufreißen, mit dir dieses Projekt erfolgreich zu machen. Und dann wird das bearbeitet und alles. Jetzt kann später in 2 Jahren die Presse kommen und sagen, das war Glück, dass dieser Podcast erfolgreich wurde. Das war nichts anderes als Tüchtigkeit und der Glaube daran, dass man diesen kleinen Funken, der mal so ist, irgendwann zu einem großen Feuer werden lässt. Und deswegen ist es alles andere als Glück. Und
es ist das Glück des Tüchtigen.
Ja. Am Ende resultiert das Glück aus der tüchtigen Handlung. Das ist hundertprozentig so. Hast du schön gesagt.
Dominik, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Dass du am späten Freitagnachmittag den Weg auf dich genommen hast, hierher zu kommen mit sehr viel Stau zwischendrin.
Ja, leider. Sorry.
Wir haben noch Potenzial, viel, viel mehr zu sprechen. Aber wir machen jetzt mal einen Schlusscut.
Ja.
Das, was ich wollte mit dem Treffen mit dir, das habe ich erreicht. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt.
Total. Also man fühlt sich hier wie im Wohnzimmer. Eigentlich hätte ich die Schuhe noch ausziehen müssen.
Das habe ich übrigens bei Ben ungeskriptet gemacht. Ich hatte, ja, cool. Da hatte auch Teppich auf dem Boden. Das Erste, was ich gesagt habe, kann ich meine Schuhe ausziehen? Ja. Ich will mich einmal wohlfühlen, wenn wir jetzt hier 3 Stunden reden.
Ja.
Danke, dass du da warst. Danke dass dir. Du viele Einblicke gegeben hast, dass hinter Erfolg auch Opfer stehen, dass Werte stehen, Mensch, Familie, dass alles mit einhergeht und eine Rolle spielt in deinem Leben. Und dass du auch gezeigt hast, wo du herkommst, dass es nichts darüber aussagt, wo du irgendwann mal landen kannst im Leben.
Absolut. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke auch den Zuhörern, Zuschauern, whatever. Ich glaube, eine Botschaft, die ich, wenn ich zum Schluss noch eine Sache heraussenden darf, ist, dass das, was du tust und was viele andere da draußen tun, nicht immer so kritisch zu betrachten ist, wie es die Medien darstellen, sondern dass ihr euch einfach eine eigene Meinung über die Person macht. Ich lade euch auch herzlich ein, dass ihr euch eine Meinung über mich macht. Das war mein Schlusswort dazu, weil das Bild, das die Medien zeichnen, ist in den meisten Fällen nicht das, was der Mensch dahinter widerspiegelt. Ich kenne dich, ich kann es nur zurückgeben, du bist ein super herzlicher Mensch, für mich ein aufrichtiger Mensch, und das, was sie mit dir gemacht haben, ist eben Teil unserer Neiddebatte heute.
Krasses Schlusswort.
Danke.
Ich glaube, es wird noch ein zweites Mal geben mit dir.
Würde mich freuen, ja. Du bist
sicherlich
auch zu mir eingeladen, ja.
Dankeschön. Und viel Spaß mit der Folge. Es wurden geile Sachen erwähnt. Und ich hoffe, der ein oder andere oder die ein oder andere kann sich auch was rausziehen für sich aus
schön. Irgendeiner
Szene. Ich glaube ja, denn wir haben viele Dinge begutachtet, beäugelt und auch angesprochen, die wichtig sind für jeden Einzelnen da draußen. Dominik, ich sag nochmal, vielen, vielen Dank für dein Dasein.
Danke.